So, herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Bauphysik Plus. Heute in ganz besonderer großer Runde. Ich fange mal mit dem Unwichtigsten an. Lars ist natürlich auch von der Partie. Herzlich willkommen, Lars. Aber bevor du tief einatmest und keiner mehr zu Wort kommt, nein, Quatsch. Darf ich begrüßen die Gäste? Wir sind eigentlich zu Gast bei Carbos und Partner in Aachen. Da waren wir schon mal, auch zum Thema Gebäudeenergiegesetz. Ist jetzt irgendwie ein Jahr her, würde ich sagen, so gefühlt. Eine halbe Ewigkeit. Seitdem ist was passiert, deswegen reden wir heute wieder unter anderem auch über das Gebäudeenergiegesetz, aber auch über mehr. Und wir sind, wie gesagt, in großer Runde im Hause Carbos und Partner. Deswegen darf ich direkt drei, ja, Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartnerin und zwei Gesprächspartner begrüßen. Und ja, herzlich willkommen. Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung, wer ihr seid, was ihr macht. Ladies first, würde ich sagen.
Dankeschön für die Einleitung. Ich bin Isabel Cooper-Jans. Ich bin bei Carbos und Partner seit mittlerweile 15 Jahren Planerin und Expertin für den Bereich Energieeffizienz. Carbos ist allerdings nur ein Teil meines beruflichen Lebens. Ich bin Professorin an der Fachhochschule Aachen und zwar für Energietechnik und Wärmeübertragung und unterrichte da Fächer wie Energieeffizienz und auch Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, und deshalb betrifft mich oder betrifft uns auch diese Gebäuderichtlinie und das Gebäudeenergiegesetz.
Ja, hallo, mein Name ist Michael Kuczynski. Ich bin mittlerweile, glaube ich, seit 11 Jahren bei Carbos und Partner. Seit 11 Jahren auch im Bereich, den nennen wir Energie- und Bauphysik. Ich nenne es häufig Bauphysik Plus, weil wir eben neben den Standards der Bauphysik, sprich Wärmeschutz, Schallschutz, Raumakustik, eben uns sehr intensiv auch um den Energiepart kümmern mit Gebäudesimulation und mit Energiekonzeption. Insofern ist das natürlich, diese EU-Gebäuderichtlinie und das GEG sind für uns Grundlagen auf jeden Fall für die Planung. Und deswegen freue ich mich heute auf die Diskussion.
Ja, und mein Name ist Dieter Sammet. Ich bin eben auch aus dem Bereich Energie und Bauphysik, wie der Michael, und seit 13 oder 14 Jahren jetzt bei Carbos und bearbeite im Endeffekt die gleichen Bereiche wie der Michael, eben auch dieses Thema Bauphysik und Wärmeschutz, Bauakustik, Raumakustik. Das sind unsere Steckenpferde.
Steckenpferde, so Mitarbeitende braucht man. Direkt die Steckenpferde mitgenannt. Ja, Lars, herzlich willkommen. Du bist natürlich auch mit von Partie und vielleicht... Das Thema kam schon, EU-Gebäuderichtlinie ganz frisch und GEG 2024 natürlich noch relativ frisch. Vielleicht sagst du auch dazu, was uns erwartet heute.
Ja, hallo und guten Tag, liebe Zuhörende, liebe Zuschauende. Vielleicht, wenn man die Shownotes sieht, wir werden uns mit der EU-Gebäuderichtlinie auseinandersetzen und das GEG vertiefend, vor allen Dingen in die Gebäudeautomation hineingehen und versuchen abzurufen, was wir als Planende, welche Berührungspunkte wir erleben dürfen und welche Neuerungen aus der EU-Gebäuderichtlinie uns dann das Morgen erklären, wie wir planen dürfen. Die Gebäuderichtlinie ist ja durchaus strittig gewesen und in 3 Teile aufgeteilt worden und jetzt am 12.3. verabschiedet worden. Im Grunde genommen wollen wir bis 2050 einen hochgradigen, energieeffizienten und dekarbonisierten Gebäudebestand erreichen. Und wir bekommen einen neuen Terminus, nämlich das Null-Emissionsgebäude. Und dieses muss im Einklang dem Grundsatzes Energieeffizienz an erster Stelle stehen. Was bedeutet das eigentlich? Für die Bestandsgebäude bekommen wir einen Gebäuderenovierungsplan. Dann die emissionsfreien Gebäude bis 2030, die Maßnahmen für geringere Energierechnungen und mehr Klimaschutz. Wir brauchen die Energiesouveränität und die Resilienz unserer Energiesysteme. Wir wollen uns unabhängig machen von fossilen Energien. Wir kriegen auch Ausnahmen, nicht jedes Gebäude wird adressiert, landwirtschaftlich und denkmalgeschützte Gebäude. Hier können wir Ausnahmetatbestände erwirken, und wenn wir uns mit dem Klimaschutz und mit der Energieversorgung beschäftigen, dann müssen wir den Gebäudesektor adressieren. Denn 36% unserer Treibhausgasemissionen ist der Gebäudesektor verantwortlich und 40% des Gesamtenergiebedarfs wird im Gebäude verbraucht. Also 40% unsere Schuld, aber auch 40% unsere Chance, in den Energiebedarf sukzessive zu reduzieren. Und wir haben nicht nur den Endenergiebedarf und den Primärenergiebedarf, den wir bilanzieren und berücksichtigen dürfen, sondern wir bekommen jetzt auch die Verpflichtung zur Berechnung und Darstellung der Lebenszyklus-Treibhausgaspotenziale. Also wir müssen Ökobilanzen erstellen. Das, was wir aus der Fördersystematik kennen, was das QNG adressiert aus der Förderwelt, wird jetzt verpflichtend eingeführt für die Neubauten. Zirkuläres Bauen. Wie gehen wir um mit den Ressourcen, die wir alle brauchen, aber immer weniger haben? Also müssen wir uns mit dem beschäftigen, womit wir zukünftig damit arbeiten dürfen und Gebäude erstehen oder am besten umbauen statt neu bauen. Das Null-Emissionsgebäude braucht eine Definition, weil immer dann, wenn wir eine Zieldefinition haben, dann können wir als Fachplanende dieses ein technisches Gewerk umsetzen. Und ein Null-Emissionsgebäude, wie adressiert das EU-Gebäuderichtlinie dieses? Ein Null-Emissionsgebäude darf an seinem Standort keine CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen verursachen. Ein Null-Emissionsgebäude muss, sofern dies wirtschaftlich und technisch realisierbar ist, in der Lage sein, auf externe Signale zu reagieren und seinen Energieverbrauch bzw. seine Energieerzeugung oder Speicherung anzupassen. Das Gebäude als aktiver Baustein in der Energiewelt, wenn wir sukzessive fluktuierende erneuerbare Energien einsetzen, dann darf das Gebäude nicht nur Energie erzeugen, sondern muss es speichern können und zur richtigen Zeit dann auch die Energie abgeben dürfen. Und wir müssen auch die Bilanzgrenzen verändern. Bei Wohngebäuden müssen die Mitgliedstaaten den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch mit entsprechenden Maßnahmen bis 2030 um mindestens 16% und bis 2035 um mindestens 20-22% senken. Und die Nichtwohngebäude, auch diese sind interadressiert und insbesondere der Nichtwohngebäudebereich im Bestand. Nach der neuen Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten bis 2030 16% und bis 2033 26% der Nichtwohngebäude und jetzt, Achtung, mit den schlechtesten Gesamtenergieeffizienzen sanieren lassen und dafür sorgen, dass sie die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz erfüllen. Sofern die technisch und wirtschaftlich realisierbar ist, müssen die Mitgliedstaaten bis 2030 schrittweise Solaranlagen in öffentlichen Gebäuden und Nichtwohngebäuden, je nach deren Größe und in allen neuen Wohngebäuden installieren lassen. Und da bekommen wir einen Zeitstrahl bis zum 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen Gebäuden und auf allen neuen Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 Quadratmeter. Auf allen bestehenden öffentlichen Gebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 2000 Quadratmeter bis zum 31. Dezember 2027, bis 750 Quadratmeter bis zum 31. Dezember 2028 und die kleineren Gebäude dann bis 250 Quadratmeter bis zum 31. Dezember 2030. Und dann das, was wir schon aus den GEG kennen. Wir haben die Adressierung aus dem Ausstieg der fossilen Energien. Wir haben es aus der COP28 schon gehört, dass 197 Staaten ratifiziert haben, dessen, dass wir aus den fossilen Energien aussteigen wollen. Und jetzt aus dem GEG bis zum 01.01.2045 wollen wir aus den fossilen Energien national aussteigen. Und in allen 27 Mitgliedstaaten kriegen wir ein neues Datum. 2040. Die Mitgliedstaaten müssen die Maßnahmen zur Dekarbonisierung von Heizungsanlagen und zum allmählichen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bei der Wärme- und Kälteversorgung ergreifen. Bis 2040 soll es keine fossilen Brennstoffe betriebenen Heizkessel mehr geben. Ab 2025 dürfen eigenständige mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln nicht mehr subventioniert werden. Weiter zugelassen sind dagegen finanzielle Anreize für hybride Heizungsanlagen, bei denen beispielsweise Heizkessel mit Solarthermieanlagen oder Wärmepumpen kombiniert werden. Die Hybridisierung mit erneuerbaren Energien. Wir adressieren die Gebäude, die wir vielleicht nicht so weit den Heizwärmebedarf reduzieren können, die noch hohe Heizwärmebedarfe haben, wo wir den Anteil dann sukzessive erweitern können. Und die Ausnahmen, die haben wir vorhin schon mal gehört, gelten für landwirtschaftliche und denkmalgeschützte Gebäude, wo wir häufig Baurestriktionen haben und nicht den gewünschten Reduktionswert beim Gebäudeenergiebedarf decken können. Und dazu kriegen wir verschiedene Handlungsstränge. Zum einen kriegen wir Renovierungspässe, das heißt Sanierungsfahrpläne, wo wir feste Zeiten einsetzen. Wie können wir diesen Sanierungspfad aus unserem Gebäudebestand realisieren und die Ausweise über den Gesamtenergieeffizienz. Und hier adressiert die EU-Gebäuderichtlinie an den Energieeffizienzexperten, an den Sachkundigen, der den Energieausweis ausstellt, dass hier auch der Renovierungspass erstellt werden darf. Wir kriegen, wenn wir schon in die Substanz des Gebäudes eingreifen, dürfen wir uns auch um die Infrastrukturen kümmern, das heißt Vorverkabelungen und Leitungsinfrastrukturen, Integration intelligenter Aufladedienste und bidirektionale Auflade- und Netzintegrationsdienste. Also wir erweitern den Sektor aus der Gebäudehülle heraus in die Mobilität und im Endeffekt ist es der Transformationsprozess aus der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende. Integration erneuerbarer Energien über intelligente Netze bis hin zu intelligenzfähigen Gebäuden. Also wir adressieren nicht nur unsere eigene Intelligenz, die wir in den Planungsprozess integrieren dürfen, sondern auch an das Gebäude stellen wir Anforderungen, dass er tatsächlich auch als aktiver Baustein fungieren kann. Die Mitgliedstaaten sollen sich für die Verwendung von digitalen Technologien für die Analyse, Simulation und Verwaltung von Gebäuden einsetzen, auch im Hinblick umfassender Renovierungen. Wir bekommen einen neuen Indikationsfaktor, nämlich den Intelligenzfähigkeitsindikator, der uns dann Hilfestellung geben darf. Aber da werden wir gleich drüber diskutieren, was das in der Praxis bedeutet, wenn wir dieses integrieren, planen dürfen und umsetzen. Wir bekommen den sogenannten digitalen Zwilling, wenn er denn möglich ist. Und ein digitaler Zwilling, was ist das eigentlich? Bei einem digitalen Gebäudezwilling handelt es sich um eine interaktive und dynamische Simulation eines physischen Gebäudes in Bezug auf dessen Echtzeitstatus und Verhalten. Durch die Einbeziehung von Echtzeitdaten und Sensoren, intelligenten Zählern und anderen Quellen bietet ein digitaler Gebäudezwilling einen ganzheitlichen Überblick über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes. Darunter unter anderem Parameter wie Energieverbrauch, die Temperatur, Feuchtigkeit und Nutzungsniveau. Und er kann auch zur Überwachung und Verwaltung des Energieverbrauchs des Gebäudes genutzt werden. Also bekommen eine Bestätigung dessen, was wir geplant haben, auch ins Monitoring. Vielleicht eine neue Planungsphase 10, die wir mit berücksichtigen dürfen, auch in der HOI, dass wir uns mit dem Betrieb des Gebäudes auseinandersetzen dürfen. Und dann gehen wir wieder in die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen, die für alle Neubauten ab 2030 verpflichtend eingesetzt werden dürfen. Wir müssen also über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes auftretende Treibhausgasemissionen, unter anderem bei der Herstellung, der Beförderung von Bauprodukten, auch hier die regionale Wertschöpfungsketten wertig schätzen und auch implementieren und in den Planungsprozess integrieren, den Tätigkeiten auf der Baustelle, dem Energieverbrauch in Gebäuden, der Ersetzung von Bauprodukten sowie dem Abbruch der Beförderung und Bewirtschaftung von Abfallmaterialien, ihrer Wiederverwendung, ihrem Recycling und dem endgültigen Entsorgung. Erst am Ende eines langen Lebensprozesses darf dann die thermische Zersetzung sein und wir dürfen uns Gedanken dafür machen, wie können wir die Bauprodukte, die ja immer weniger da sind, dann auch entsprechend nutzbar machen. Die Nichtwohngebäude haben die Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz, müssen mindestens gewährleisten, dass alle Nichtwohngebäude ab 2030 unterhalb des Schwellenwerts von 16% liegend ab 2033 unterhalb des Schwellenwertes von 26% liegen. Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen und kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen ohne kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 290 kW bis zum 31. Dezember 2027 mit automatischen Beleuchtungssteuerungen ausgestattet sein. Und auch die kleineren Gebäude werden adressiert, haben aber etwas länger Zeit. Von mehr als 70 kW bis zum 31. Dezember 2029 mit automatischen Beleuchtungssteuerungen ausgestattet sind. Und die automatischen Beleuchtungssteuerungen müssen angemessen zoniert sein und über eine Belegungserkennung verfügen. Die Gebäudeautomation erreichen wir nicht nur adressiert über die Gebäuderichtlinie, sondern bereits der § 71a aus dem GEG hat die Verpflichtung zur Gebäudeautomation. Die Gebäudeautomation umfasst alle Maßnahmen, Einrichtungen, Prozesse, Software und Dienstleistungen zur automatischen Steuerung und Regelung. Überwachung, Optimierung, Bedienung sowie für das Management zum zielsetzungsgerechten Betrieb der Anlage. Aus der EU haben wir nur die großen Gebäude adressiert, aber wie nehmen wir das über in das Gebäudeenergiegesetz? Die Gebäudeautomation gemäß § 71a des Gebäudeenergiegesetzes verlangt, dass die betreffenden Gebäude zumindest mit einem Gebäudeautomationssystem des Automatisierungsgrades B und mit Technik zur Energieüberwachung versehen sein müssen. Der genannte Automatisierungsgrad und weitere werden in der 18.599 und zwar im Teil 11 definiert, wobei der Automatisierungsgrad A die umfassendsten technischen Anforderungen festlegt. Ein besonderer Aspekt ist die Anforderung gemäß § 71a Absatz 3 Satz 3 des neuen Gebäudeenergiegesetzes, nach der das Management der Inbetriebnahme einen vollständigen Betriebszyklus durchlaufen muss. Dies bedeutet, dass eine wiederkehrende Inbetriebnahme beispielsweise nach Jahreszeiten oder innerhalb von Tagen bzw. Wochen nicht zulässig ist. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass sämtliche gebäudetechnische Systeme und deren Anwendungen herstellerunabhängig und technologieübergreifend miteinander kommunizieren müssen. Wir bauen ja immer komplexere Systeme ein und dann brauchen wir auch eine Sprachebene, damit die einzelnen Komponenten untereinander auch wissen, wenn sie zum Beispiel ausreichend Energie aus den erneuerbaren Energien bekommen. Dies setzt die Verwendung von standardisierten Protokollen voraus, sowohl im internen als auch im externen Bereich. Ein zentraler Diskussionspunkt bezüglich des Paragraphen 71i des Gebäudeenergiegesetzes dreht sich um den Absatz 3. Während Paragraph 71a Absatz 1 die Verpflichtung zur Gebäudeautomation auf große Anlagen in Nichtwohngebäuden begrenzt, definiert durch eine Nennleistung der Heizungsanlage oder der kombinierten Heizungslüftungsanlage von über 290 kW, setzt Absatz 3 zusätzliche Anforderungen für neu zu errichtende Nichtwohngebäude, ohne jedoch eine explizite Größenbeschränkung zu nennen. Daraus ergibt sich die Interpretation, dass Lüftungsanlagen und auch andere Anlagenkomponenten in allen neu errichteten Nichtwohngebäuden zukünftig der Automationspflicht unterliegen könnten. Gemäß der Begründung zum Gesetz sollte Absatz 3 allerdings nur große Gebäude betreffen. Da die Gerichte jedoch nicht an die Gesetzbegründung gebunden sind, könnten sie rechtliche Unsicherheiten entwickeln. Es ist daher ratsam, die Verpflichtungen zur Gebäudeautomation ernst zu nehmen und entsprechende Projekte zeitig zu beginnen. Ein interessanter Aspekt ist, dass mit der Implementierung eines Gebäudeautomationssystems unter Umständen die Prüfpflichten für Heizungsanlagen sowie Inspektionen von Klimaanlagen entfallen könnten. Frage: Sinnvoll? Haben wir vielleicht auch zukünftig höhere Anforderungen, die wir jetzt in den Planungsprozess integrieren müssen? Darüber wollen wir diskutieren. Also werfen wir die Thesen in den Raum. Automationspflicht primär für große Nichtwohngebäude mit Anlagen über 290 kW Absatz 3 erweitert die potenziell auf alle neu errichteten Nichtwohngebäude explizite Größenbeschränkungen. Gesetzesbegründungen bedeutet auf Beschränkung auf große Gebäude hin. Rechtsprechung ist nicht an die Gesetzesbegründung gebunden. Welche Unsicherheiten schafft das für uns als Planende? Und potenzieller Entfall der Prüfpflichten für Heizungsanlagen und Klimaanlagen, Inspektionen, frühzeitige Implementierung empfohlen, um das zukünftige Energieeffizienzoptimierung vorbereitet zu sein. Also wir merken, Neuerungen, das ist nur ein Teilaspekt der EU-Gebäuderichtlinie und des Gebäudeenergiegesetzes, aber wir haben genug Input, um darüber zu diskutieren. Was bedeutet das aus der Theorie in die Praxis und wie gehen wir um mit diesen Anforderungen?
Ja, vielen lieben Dank, Lars. So, wer jetzt noch zuhört, ist tapfer. Spannendes Thema, ganz neues Thema. Wir haben sonst sehr viel über Wohngebäude diskutiert, haben uns aber jetzt ganz bewusst auch natürlich, kam ja auch die Anfrage aus dem Hause Carpus, wie, welche Meinung wir dazu haben oder Haltung wir dazu haben. An alle Infos oder an alle Zuhörenden die Info, dass natürlich die Folien, die Lars jetzt hier gerade sehr tapfer vorgestellt hat, natürlich runterladbar sind. Den Link dazu gibt's dann in den ominösen Shownotes zum Nachlesen. Ja, die erste Frage kommt mal von mir, dann mache ich mal so einen Aufschlag. Gilt das denn alles schon? Gilt das EU-Gebäude, die EU-Gebäuderichtlinie? Müssen wir die schon beachten? Oder ist das irgendwie, muss das erst noch umgesetzt werden in nationales Recht?
Ja, die Anforderungen müssen noch definiert werden und müssen dann auch, wenn wir über Schwellenwerte sprechen, haben wir ganz unterschiedliche Gebäudeeffizienzklassen in Europa und jetzt müssen wir natürlich an den nationalen Anhang übergehen und wir reden ja über gerade einmal 3 Tage verabschiedete EU-Gebäuderichtlinie, also es bedeutet noch etwas Handwerkswerkzeug, was wir brauchen, aber wir müssen es in den Planungsprozess integrieren. Gerade beim Nichtwohngebäudebereich haben wir relativ lange Planungszeiten und wir haben natürlich öffentlich-rechtliche Anforderungen, aber auch privatrechtliche Anforderungen, die ja häufig die Abnahme adressieren.
Gut, das wird dann also irgendwann umgesetzt werden. Man muss es natürlich jetzt schon mit reinnehmen. Ich würde jetzt mal aus meiner Sicht, und das darf natürlich ergänzt werden, so 3 Themenschwerpunkte sehe ich jetzt da, was du vorgestellt hast. Das ist natürlich der ganze Bereich des Gebäudebestands. Wir konzentrieren uns heute auf die Nichtwohngebäude. Die Wohngebäude lassen wir da mal außen vor. Dann natürlich den Neubaubereich mit der Unsicherheit, ab welcher Anlagengröße das denn jetzt vielleicht gilt oder nicht gilt. Es ist zumindest ein Graubereich. Wenn's nicht da steht, dann steht's halt nicht da erstmal. Das kann dann höchstens über eine Auslegung vielleicht nochmal oder redaktionelle Anpassung kommen. Ansonsten würde ich immer sagen, das gilt. Und im Zweifel könnte man jetzt in Nordrhein-Westfalen das vielleicht noch mit den Bauaufsichten vereinbaren als Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz, wie man das interpretiert, wie belastbar das ist, sei mal dahingestellt. Und der dritte Punkt, den ich so sehe, ist dieser digitale Zwilling, auch im Gebäudebestand, weil das ja in der Definition ja nicht nur quasi das, also ich muss ja auch mit den Daten umgehen, ich muss die ja auch verarbeiten können und das ist ja der digitale Zwilling. Also es ist ja mehr als nur aufschreiben, Zählerstände aufschreiben, in Anführungsstrichen digital aufschreiben. Womit fangen wir an? Will jetzt auch mal das große Publikum hier mit einbinden, ohne direkt mit den ganz konkreten, vielleicht auch projektspezifischen Fragen reinzufallen. Aber was waren so vielleicht als Initialfrage die ersten Gedanken? War das schon, ist das alles auf dem Schirm? Wird das diskutiert in der Planungspraxis? Tut das weh? Ist da wie so oft, und jetzt dann reicht auch die Zeit zum Nachdenken, ist das wie so oft eine Regelung, die man vor den Latz geknallt kriegt, in Anführungsstrichen, wie damals die 18599, ich weiß es noch, und die Unterschreitung der 18599. Und als wir das dann auf ein Shoppingcenter anwenden wollten, hieß es nur ganz lapidar, naja, an die Gebäude haben wir ja gar nicht gedacht. Also bereitet das auch im Hinblick auf eure spezifischen Labor-Bürogebäude, an die denke ich jetzt, Labornutzung natürlich. Denkt man da, was denkt man da? So.
Also ich mach mal einen Anfang. Was mir so auffällt, oder im Rahmen der Planung, wir haben ja schon einige Updates miterlebt bezüglich der NF beziehungsweise des GGs, wo dann wirklich auch wieder eine Erhöhung der primärenergetischen Anforderungen stattgefunden hat, auf die wir reagieren müssen. Was für uns wirklich neu ist, oder was für mich neu ist, wirklich, das ist bisher noch nicht so gewesen, ist besagte Paragraph 71 bezüglich der Gebäudeautomation. Beziehungsweise auch natürlich das Monitoring, was verpflichtend wird für Neubauten. Also das finde ich eine positive Maßnahme natürlich, dass auch Monitoring implementiert wird. Aber gerade bezüglich der Gebäudeautomation bedeutet das teilweise wirklich einen Eingriff in die Planung auch. Und natürlich auch womöglich einen Eingriff in eine laufende Planung. Man muss immer bedenken auch, dass wir bezüglich der laufenden Projekte bezüglich Gebäudeautomation beziehungsweise Monitoring, dass irgendwann ist es ein Bestand, ne, aber die Planung läuft noch. Das heißt, wir müssen auch momentan ein bisschen in Richtung Zukunft denken, weil ab 2025 sind dann eben diese fertiggestellten Gebäude verpflichtend, das auch nachzurüsten. Das heißt, wir haben da noch einen Impact und müssen darauf hinweisen, ne, auch im Rahmen einer laufenden Planung. Und das ist so ein Punkt, gerade mit der Gebäudeautomation, was wir schon intern viel diskutiert haben. In welcher Form? Welche Gewerke? Es ist ein bisschen aus unserer Sicht undefiniert und ein bisschen mit Spielraum behaftet, ne? Wo wir uns selber unsere ingenieurmäßigen Gedanken machen, was ist sinnvoll, aber was ist überhaupt definiert? Was müssen wir automatisieren? Ist es nur die Heizung, ist es die Kälte, ist es die Beleuchtung und so weiter und so fort. Also welche Gewerke betrifft es und in welcher Tiefe? Das ist für uns ein großes Fragezeichen auch.
Mhm. Wie du schon gesagt hast, Michael, hatten wir uns da ziemlich viel mit beschäftigt, auch diskutiert und auch recherchiert. Und wenn man dann in die Begründung des Gesetzes schaut, dann verweist die Begründung ja auf die EU-Gebäuderichtlinie von 2010, wo beschrieben steht, dass der Artikel 14 und 15 dann eben umgesetzt werden soll. Und da geht es um die Heizung und um die Klimaanlagen. Und gerade dann die Definition des Begriffs Klimaanlage, gibt es ja auch eine Definition im GEG, wo man vieles interpretieren kann. Wir hatten jetzt für uns mal, ich glaube, da sind wir auch halbwegs einig, definiert, dass dann Klimaanlagen eben die Kältemaschinen und die Lüftungsanlagen umfassen, weil die Definition im GEG dann eben festlegt, dass alle gebäudetechnischen Anlagenteile, die benötigt werden, um eine Raumluftbehandlung sicherzustellen, beziehungsweise die Temperatur regeln und anpassen können, da eben reinfließen. Und dementsprechend haben wir jetzt für uns definiert, dass einmal die Heizungsanlagen, die Kälte- und die Lüftungsanlagen dann eben in diesen Umsetzungspflicht des Gebäudeautomationsgrads B eben mit reinfallen. Das ist jetzt aber auch in den einzelnen Projekten jetzt schon viel diskutiert worden. Und dann kommt auch immer die Frage, wer entscheidet das am Endeffekt? Wer muss es überprüfen? Wer überwacht das? Müssen dann wir als staatlich anerkannte Sachverständige dann den Haken drunter setzen? Ist das alles so dementsprechend umgesetzt worden? Ich für meinen Teil würde sagen, wir müssen darauf hinweisen, dass eben diese Gewerke und die Anforderungen daran bestehen, der TGA-Planer aber dann vielleicht dann wirklich gucken muss, sind die einzelnen Anforderungen wirklich umgesetzt? Also das können wir gar nicht technisch beurteilen, ob das wirklich eins zu eins dann so umgesetzt wurde. Das wäre für mich noch eine große Frage, wer dann im Endeffekt das okay gibt, dass das richtig umgesetzt wurde. Mhm.
Ja, da spricht eigentlich das Gebäudeenergiegesetz einen klaren Adressaten. Im Paragraphen 8 sind die Beteiligten genannt und im Einser adressiert das Gebäudegesetz immer oder das Gebäudeenergiegesetz immer den Eigentümer und im Absatz 2 die Bauprozessbeteiligten, die vom Eigentümer beauftragt worden sind. Und über den Paragraphen 96 kommen die privaten Nachweise. Das heißt, jeder, der in diesen Prozess von der Planung bis zur Ausführung beteiligt worden ist, der muss dann auch nachweisen, dass das Gebäudeenergiegesetz eingehalten worden ist. Und dann gehen wir natürlich auch in die HOI, je nachdem, wo das Leistungsbild verortet ist und wie man in diesen Gesamtprozess integriert worden ist, wird man feststellen, naja, ich muss irgendwo auch die Projektbeteiligten und die entsprechenden Fachingenieure koordinieren und rechtzeitig in die Leistungsphasen mit einbinden, damit wir dann die Prozesse gestalten dürfen und mitgestalten dürfen. Wir haben einfach komplexe Zusammenhänge und dadurch entstehen natürlich auch eine integrale, interdisziplinäre Planung in der frühen Planungsphase.
Wir haben jetzt relativ viel über Neubauten geredet. Was ich mich frage, weil ich sehr viel Kontakt in die Industrie habe, was ist denn mit dem Gebäudebestand? Wer prüft das denn? Wer informiert denn da die Gebäudeeigentümer und wer ist denn da in der Pflicht? Weil da kommen wirklich viele Fragen, auch öffentliche Gebäude, also unser Hochschulgebäude zum Beispiel, ist gerade auch in der Diskussion, ich gehe jetzt nochmal ein Gesetz weiter, Energieeffizienzgesetz, eigentlich müssten alle Hochschulen auch jetzt ein Energiemanagementsystem umsetzen. Mir hat allerdings jetzt unsere Verantwortliche an der Hochschule gesagt, es würde gerade diskutiert, ob das die Hochschulen auch betrifft oder nicht. Also da ist, glaube ich, dem Gesetzgeber selber klar geworden oder der Politik, dass wenn jetzt alle Hochschulen betroffen werden, das Thema wirklich groß ist und umfassend und eben auch sehr viel Personal bedeutet und vor allen Dingen auch viele Ingenieure. Also ich glaube nicht, dass wir arbeitslos werden, aber im Gegenteil frage ich mich ja, wer prüft denn da?
Also wir haben verschiedene Ebenen, ne? Also du hast es gerade gesagt, im Gebäudebestand, sag mal, ist das Generalplaner-Team Carpus und Partner schon längst raus, seit Jahren schon raus und auch ist gar nicht mehr so die Frage, ob das damals schon irgendwie hätte mit beraten werden müssen. Die Gebäude gibt's ja noch und nöcher. Lassen wir auch mal Akquisegründe raus, nochmal jetzt auf den Bauherrn zuzutreten, die es ja geben kann, dass man sagt, ich weise dich mal aus Kundenpflegesicht sozusagen darauf hin, dass du jetzt hier Pflichten hast. Wer kontrolliert das? Kommt dann irgendwie die Bauaufsicht auf die Firmen zu und sagt, wir hätten jetzt übrigens gerne bis dann und dann den Nachweis oder kommen die erst dann an, wenn die Frist sozusagen rum ist und sagen, jetzt gib mir mal bitte. Gibt's das irgendwo zum Nachlesen oder ist das halt der blinde Fleck, dass man das dem freien Markt überlässt, das irgendwie zu regeln?
Naja, wir haben den Paragraphen 108 des Gebäudeenergiegesetzes, Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldern. Und dann haben wir manche Tatbestände, die dann Ordnungswidrigkeitsauflagen hat oder Bußgeld bewährt ist. Aber wieder zurück zum Paragraphen 8. Diejenigen, die in den Prozess beteiligt sind, die sind dafür verantwortlich und müssen es nachweisen. Und wenn man nochmal vielleicht zurückgeht, und wir haben ja durchaus eine Ausnahmetatbestände der Wirtschaftlichkeit, auch der technischen Umsetzbarkeit. Wenn wir über Bauen im Bestand sprechen, dann müssen wir natürlich, gerade wenn wir Automatisierungsebenen realisieren, muss das ja auch umsetzbar sein. Aber immer dann, wenn wir ein Gewerk anfassen, dann dürfen wir natürlich den Weitblick werfen, auch den planerischen Weitblick. Wie schaffen wir es denn, aus diesen Einzelkomponenten, die Hochleistungseinzelkomponenten sind, ein integrales, gesamtes, komplexes System werten zu lassen, dass es funktioniert? Und das wollen wir versuchen zu realisieren.
Du bist jetzt wieder im Neubau so ein bisschen drin, ne? Weil ich habe jetzt gar keine. In meinem Szenario nehmen wir das eigene Bürogebäude. Ja, angenommen, das wäre jetzt ein stinknormales Sparkassengebäude und nicht Bürogebäude, Carpus und Partner. Kommt da irgendwer auf die Sparkasse zu und sagt so, hier übrigens, oder liegt das in der Eigenverantwortung des Inhabers? Weil das wird erstmal der erste Ansprechpartner sein, der Besitzer des Gebäudes. Ist da irgendwas zu lesen, wer das kontrolliert, hinweist, wie auch immer, außer jetzt Bußgeldvorschriften und Ausnahmen und Befreiungstatbestände?
Es gibt keinen realen Vollzug. Es liegt also immer in der Eigenverantwortung des Gebäudebetreibenden bzw. des Eigentümers.
So, das heißt, da kann man nur in die Welt rufen. Denk mal, alles nickt hier im Raum. Kann man nur in die Welt rufen. Sollte zufällig jemand hier zuhören, der ein größeres Nichtwohngebäude sein eigen nennt, der sollte sich mal einen Energieberatenden vielleicht erstmal schnappen für Nichtwohngebäude als erste Ansprechperson. Das wird jetzt nicht derjenige sein, der da reicht, aber oder diejenige sein, die da ausreicht. Jetzt, wie sieht's denn mit der, welche technischen Schwierigkeiten erwarten uns denn gegebenenfalls im Gebäudebestand? Also jetzt auch wieder die Frage in Richtung Carpus und Partner gerichtet. Mal so Projekte, die jetzt vielleicht vor, was nehmen wir, 4 Jahren fertiggestellt worden sind, wo das noch gar nicht irgendwie absehbar war, dass das kommt. Wie geht ihr damit um? Gibt's da schon eine Strategie? Also ohne jetzt zu viel zu verraten, wir müssen jetzt hier keine Geschäftsmodelle ausplaudern. Ich habe da eine Vermutung, aber oder entsteht jetzt die Idee einer großen Flyer-Initiative? Alle nochmal besuchen, darauf hinweisen oder wissen die eh Bescheid? Also eure Pharmakunden, sagen wir mal, haben ja durchaus auch eigene Abteilungen für sowas. Sind die da sensibilisiert für?
Ich glaube, dass die Unternehmen, die ein Energiemanagementsystem haben, das total auf dem Schirm haben und genauso wissen, weil da ja durch die regelmäßigen Audits auch über die Auditoren Wissen in das Unternehmen kommt und wir zum Beispiel auch diese Anforderungen der NSIMAF oder wie heißt die? Ich kriege den NSIMAF, danke Dieter. Dieter muss mich da irgendwie jede
Woche
erinnern.
Das heißt in Klartext?
Das ist so eine
Energiesicherungsmittelfristenverordnung.
Genau. Nochmal?
Energiesicherungsmittelfristenverordnung.
Das ist was für Scrabble.
Das war eine Verordnung, die, glaube ich, vor 2 Jahren in Kraft getreten ist, um dafür zu sorgen, dass der Energiebedarf in Gebäuden gesenkt wird, vor dem Hintergrund der Gasmangellage. Und da steht eben zum Beispiel drin, dass Unternehmen wirtschaftliche Maßnahmen umsetzen müssen bis September diesen Jahres und dass das halt auch, also da steht nicht drin, wer das prüft. Allerdings ist es jetzt mittlerweile soweit, dass gesagt wird, okay, wenn Sie ein Energiemanagementsystem haben, dann muss diese Umsetzung der Maßnahmen für dieses nächste Audit des Energiemanagementsystems dokumentiert sein. Also deshalb, die großen Unternehmen haben aus meiner Sicht eigentlich alle ein Energiemanagementsystem. Das heißt, die haben das verinnerlicht. Problem sind die Unternehmen, die kein Energiemanagementsystem haben. Die sind natürlich dieses Jahr dazu oder letztes Jahr dazu verpflichtet gewesen, wieder ein Energieaudit zu machen. Und wenn sie einen vernünftigen Auditor haben, wird der Auditor sie auch darauf hingewiesen haben. Also wir weisen sie darauf hin. Deshalb glaube ich, dass es nicht notwendig wird, unsere Gebäude oder unsere Kunden erstmal darauf hinzuweisen, vielleicht die kleineren, auf die wir dann nochmal zugehen würden, weil die haben, dass man das dann einfach nachfragt.
Die im Prinzip jetzt erstmal durchs Raster fallen, in Anführungsstrichen, also wo dieser Auditprozess eben nicht so in der Regelmäßigkeit stattfindet.
Und was ich mich auch gefragt habe, was nämlich jetzt gerade tatsächlich bei einem Kunden war, wer ist denn zuständig? Also wenn ein Kunde ein Gebäude gemietet hat,
Der Nutzer oder der Inhaber?
Ist es dann der Nutzer oder der Inhaber? Auch da geht das Thema auch Abwärmenutzung mit rein. Wer ist denn bitteschön verpflichtet, die Abwärme, die in einem Gebäude, in einem gemieteten Gebäude besteht, entsteht, also zum Beispiel aus einer Kälteanlage, wer ist denn verpflichtet, diese Abwärmemengen zu messen und auch zu dokumentieren auf der Seite der BAFA.
Wenn es ein Nutzerprozess ist. Wenn es ein klassischer.
Ja, einfach, also, ich bleibe jetzt mal bei deiner Sparkasse. Ja, also wir bleiben bei dem großen Sparkassengebäude, ja, was eine Lüftung, Klimatisierung, Heizung hat. Das Gebäude ist aber angemietet. Wer muss denn da dann bitteschön die Abwärme liefern? Lars verdreht jetzt gerade schon die Augen und überlegt. Also ich sehe gerade, dass in seinem Kopf es rattert und rattert. Das sind aus meiner Sicht Dinge, die noch gar nicht geklärt sind, die aber im Gespräch mit dem Kunden kommen. Und wo ich immer sage, gesunder Menschenverstand überlegt erstmal und sagt, was ist eigentlich das Ziel des Gesetzes? Ja. Wir wollen Energie sparen, wir wollen Abwärme nutzen und dementsprechend, ist halt die Frage, gehe ich nicht auch mal auf den Gebäudebesitzer zu, wenn ich Mieter bin und frage? Oder sag einfach, die Abwärme aus einer Kältemaschine, die im Sommer die Gebäudeklimatisierung regelt, kann ich sowieso praktisch nicht wirklich nutzen.
Wen könnte man fragen? Naja, man könnte vielleicht die Bauaufsicht fragen. Die wird immer nur sagen, naja, der Eigentümer ist dafür verantwortlich. Also was hat die Bauaufsicht mit dem Nutzer zu tun? Das heißt, da kommt man gar nicht weiter. Das heißt, es sind eigentlich sowieso immer beide mit im Boot und reden hilft, das könnte man sagen. Also man muss miteinander reden. Der Bau oder der Eigentümer ist natürlich erstmal nachweispflichtig, dokumentationspflichtig, aber er kommt ohne den Nutzer auch nicht weiter. Ja, wo kein Nutzer da kein Energiebedarf, könnte man auch sagen. Also es ist logisch, dass die irgendwie miteinander reden müssen.
Ja, und das, was wir gerade eben schon gesagt, richtig angesprochen worden ist, wir müssen mit dem gesunden Menschenverstand oder mit dem technischen Planerverstand angehen. Wenn wir Abwärmepotenziale haben, dann haben wir durchaus flankierende Gesetzgebungen und Leitplanken, die wir mit berücksichtigen dürfen. Das Wärmeplanungsgesetz, die kommunalen Wärmepläne kommen jetzt. Und wenn wir dann vielleicht kaskadierte Wärmenetze haben, dann können wir diese Abwärme auch nutzen, damit wir günstigere Energiebezirke erreichen können. Also da bedarf es natürlich auch alle Akteure, nicht nur das Gebäude und den Nutzer zu adressieren, sondern vielleicht auch die Kommune oder die Betreiber von Wärmenetzen, um dann auch anbieten zu können.
Ja, ich muss nochmal auf den gesunden Menschenverstand kommen. Vielleicht jetzt nicht Ergänzung zum Thema Monitoring, über das wir ja die ganze Zeit sprechen. Und da ist ja wirklich die Verpflichtung auch für den Bestand. Ne? Nochmal zu dem Thema Gebäudeautomation. Auch da, weil wir jetzt ja so zwei Themen, die wir gerade heute so eingrenzen, so ein bisschen oder darüber diskutieren. Auch da muss man hingucken, weil es nicht genau definiert ist. Ich nehme mal ein Beispiel, das Beispiel der Lüftung. Wenn man jetzt definieren würde, Lüftung, Automatisierungsgrad B in der 18590 ist definiert als personenabhängig sozusagen, also mit Präsenzsteuerung. So, was bedeutet das konkret bei einem Bürogebäude mit 400 Einzelbüros? Würde bedeuten, ich muss jeden Raum ausstatten mit der entsprechenden Regelung, dass ich meine Luft reduzieren kann. Das bedeutet natürlich auch Kosten. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein Büro, wo sowieso alle, utopischerweise vielleicht, alle um 17 Uhr raus sind, kann ich auch zentral meine Lüftungsanlage runterregeln. Also da muss man genau hingucken, was macht denn da wirklich Sinn, auch im Sinne einer Energieeinsparung.
Gibt es da nicht eine Formulierung mit angemessener Zonierung oder sowas?
Genau, angemessene Zonierung, das ist das eine.
Was hilft natürlich nicht. Was ist eine angemessene Zonierung, ist dann die Folgefrage, aber...
Aber genau diese planerische Freiheit haben wir ja. Also das eine ist die angemessene Zonierung, das andere ist das technisch-wirtschaftliche. Also damit können wir es ja im Grunde genommen begründen. Wenn es wirtschaftlich sinngebend ist und technisch einfach umsetzbar ist und wir vielleicht auch fluktuierende Nutzungen haben, die einfach nicht homogen sind, sondern die ganz unterschiedlich und different sind, dann lohnt sich vielleicht auch eine Einzelraumregelung auch in einem größeren Gebäudekomplex. Und da haben wir genau den Freiheitsgrad, den wir als Planer uns doch wünschen, dass wir uns Gedanken machen, dass wir uns in das Gebäude hineinversetzen können und dann den richtigen Lösungsweg für das Gebäude und das Nutzerverhalten abrufen können.
Ja, dazu gibt es ja auch in der 18599 Teil 11 auch noch einen Passus, diese 5%-Regelung. Wenn der Energiebedarf dieser Gebäudetechnik im Vergleich zum gesamten Energiebedarf des Gebäudes kleiner 5% beträgt, kann man oder muss man im Endeffekt die Anforderungen nicht umsetzen. So könnte man ja auch im Endeffekt nachweisen, wie auch immer, ob diese Lüftungssituation, Präsenzmelder, ob die überhaupt Sinn macht. Wenn der Energiebedarf, die Einsparung irgendwie kleiner als 5% ist, dann macht es ja auch technisch-wirtschaftlich nicht Sinn und man könnte es dann dementsprechend auch nicht, müsste es nicht umsetzen.
Ja, sogar ergänzend fällt mir jetzt gerade dazu ein, 5%-Regel. Also jetzt, wir waren gerade bei der Automation, wir hüpfen so ein bisschen in den Themen, Aber das Gleiche gilt auch für das Monitoring. Da ist es auch natürlich relativ offen, welches Monitoring wir in welcher Tiefe wir ansetzen. Man müsste ja eigentlich als Ingenieur immer entscheiden, auch eine gute Beratung würde für mich bedeuten, ja, es ist festgelegt, welche also die wichtigsten, Wärmeerzeugung, Kühlung, von mir aus, ich sag mal so, die Energiefresser sollten gemonitort werden und das sollte optimiert werden im Betrieb. Und da gehört natürlich auch ein gesunder Menschenverstand dazu, auch zu beurteilen, was ist denn für einen Betrieb auch sinnvoll oder sehe ich das falsch? Also wirklich zu sagen, es lohnt sich mit Sicherheit nicht bei allen Betrieben ein Monitoring einer Wärmeerzeugungsanlage, wenn ich eh keinen Einfluss drauf hätte. Mal vorsichtig ausgedrückt, ne? Aber vielleicht auch ein doofes Beispiel.
Das ist vielleicht an der Grenzbereich zu technisch machbar, technisch umsetzbar. Ich glaube, in meinem Kopf zumindest habe ich immer so zwei Seiten. Ich habe einmal die Seite, was ist sinnvoll, und da stelle ich mir jetzt auch schon einen sinnvollen Prozess vor, dass man sich mit dem Nutzerinhaber an einen Tisch setzt und sagt, wir erfassen erstmal die Situation und dann reden wir nochmal drüber und wir haben den Gesamtenergiebedarf und wir haben jetzt hier die Teilprozesse jetzt erstmal 1, 2, 3 erfasst. Also ich glaube, da geht bei uns allen, egal welches Projekt man sich jetzt gerade vorstellt, geht ein sinnvoller Prozess, fängt jetzt an im Kopf, dass man da lostackert, aber dann hat man noch die andere Seite, nämlich diese öffentlich-rechtliche Seite, dass natürlich irgendwann, solange das ja nichts kostet und alle unendlich Zeit hätten, wird das ja auch jeder machen, aber erstens Geld und Zeit sind knapp, das heißt natürlich fragt dann der Nutzer und Eigentümer, was kostet mich diese Leistung, muss ich das denn machen? Und natürlich fragt dann irgendwann vielleicht auch dann irgendjemand von der Bauaufsicht oder man muss wahrscheinlich irgendwo was hochladen, könnte ich mir vorstellen, als Nachweis der Dokumentation. Also man hat auch diese öffentlich-rechtliche Komponente sozusagen und da ist ja sozusagen mehr Grauzone und mehr Fragezeichen. Wie denken die das? Wie sehen die das? Und das ist es ja aber eigentlich eher, ne? Also es sind ja eigentlich einmal diese projektbezogene, praktische, ich sag mal utopische, nur an der Sache orientierte Geschichte. Und dann sozusagen auf der anderen Seite die öffentlich-rechtliche und dazwischen natürlich die Frage des Betreibers, muss ich das, was kostet das, was bringt mir das?
Ja, das ist, und da bin ich wieder bei dem Punkt, die Verantwortung hatten wir immer schon, ne, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt für die Erfüllung, sehe ich so als Bauphysiker auch, wir müssen nachweisen, dass wir das GEG erfüllen und wir haben großen Einfluss auf ein Energiekonzept, was auch teilweise Kosten bedeutet. Natürlich, momentan sagen wir brauchen eine 20 kW Peak-Anlage, Photovoltaikanlage. Das kostet, das hängt ab von meiner Berechnung, ob ich es richtig berechnet habe oder nicht, ne, wie viel ein Bauherr dann investieren muss. Aber gerade bei dieser Automatisierung ist das nochmal ein Thema, wo ich sage, ja, für mich ist es Neuland. Als Planer auch da kreativ zu sein und ich entscheide über Kosten. Und das muss ich dann auch wirtschaftlich betrachten, ne? Und in denen gut aufklären in Richtung, also ich brauche ein gutes Handwerkszeug, muss es ingenieurmäßig wirklich gut beraten. Und das ist auch in dem, das ist ein ganz wichtiges Thema auch bei dem.
Aber nochmal zu den bauordnungsrechtlichen Anforderungen. In § 71a steht ja drin, dass alle Hauptenergieverbraucher und alle gebäudetechnischen Systeme eine digitale Energieüberwachungstechnik haben müssen. Hauptenergieverbraucher, gebäudetechnischen Systeme, gibt es auch eine Definition im GEG. Da steht einmal drin, Raumheizung, Raumkühlung, Lüftung, Beleuchtung, Wasserbereitung, PV-Anlagen, erneuerbare Energien. So, und dann kann man sich überlegen, bei der Raumheizung müssen jetzt jede einzelne Heizkörper überwacht werden oder alle Heizkörper zusammen, der gesamte Strang. Muss bei der Lüftungsanlage die Wärmeübertragung, Kälteübertragung, Stromverbrauch für die Lüftungsanlagen gemessen werden für eine oder für alle Lüftungsanlagen? Also in Summe dann. Einzähler, das ist ja nicht geregelt. Da ist die Frage, also wir haben es für uns jetzt definiert, dass man im Endeffekt, wenn man mehrere Lüftungsanlagen hat, dass man dann einen Zähler für die Stromversorgung, einen Zähler für die Wärme und einen Zähler für die Kälteversorgung der Lüftungsanlage berücksichtigt. Dass man zumindest mal eine minimale Erfassung hat.
Das Problem, was noch dazu kommt, ist ja, dass Prozessenergieanlagen oder Anlagen, die Prozess, Wärme, Kälte und so weiter erzeugen und eben auch Prozesslüftungsanlagen gar nicht betroffen sind. Und das, also da versuchen wir den Bauherrn allerdings dann davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, die auch mitzumessen, weil ich kann ja, ohne dass ich weiß, wie viel Energie die brauchen, überhaupt gar nicht sagen, kann ich da überhaupt was sparen oder nicht. Ich glaube, wir müssen unsere Begeisterung für Energieversorgungssysteme und Lüftungsanlagen und Monitoring versuchen, auf den Bauherrn zu übertragen, weil es welche gibt, die da Spaß dran haben und die auch messen, weil Monitoring alleine spart ja keine Energie. Ich muss die Sachen ja auch auswerten und ich muss sie ja auch optimieren. Also deshalb finde ich persönlich diese EU-Gebäuderichtlinie super, die sagt, Inbetriebnahme muss über ein Jahr erfolgen. Das heißt, ich habe diesen Optimierungsfall innerhalb diesen einen Jahres. Ist natürlich für uns Planer auch super, weil wir dadurch dann ja auch das auch selber mal sehen.
Und Feedback kriegen.
Was das, was wir uns ausgedacht haben, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Also das ist was, wo, glaube ich, das Wissen insgesamt unheimlich steigern oder sich steigen
und wird. Kontinuierlich über ein Jahr, ne? Also das steht ja auch explizit drin.
Und ergänzend noch, digitaler Zwilling. Also in der Theorie mal nachzuvollziehen, wo habe ich Stellschrauben zum Beispiel, digitalen Zwilling, dann in der Realität das umzusetzen. Das ist super.
Also,
ist super.
Ne, also wir sind alle, haben alle Gänsehaut jetzt hier. Ne? Wir sind total begeistert von allem. Und ich würd gerne mal, ich bin immer so der die doofen Fragen stellt. Über was reden wir denn hier kostenmäßig? Also erstmal vom Invest, kann man das irgendwie greifen? Also ich weiß, dass jetzt natürlich erstmal intuitiv erstmal jeder mit dem Kopf schüttelt und die ganze Bandbreite der eigenen Projekte jetzt noch vor Augen hat und sagt, pff, keine Ahnung, kann man es denn trotzdem einen Bereich, also jetzt nicht eine Zahl, Prozent 400er Kosten oder sowas, ein Bereich macht das 5% aus, 10%, zwischen 2% und 20%, kann man das irgendwie greifen? Also erstmal das Monitoren, ist das irgendwie möglich? Also grob muss es doch möglich sein. Also unter 1% wird es ja wahrscheinlich nicht liegen, oder? Auf die 400er Kosten. Sonst musst du, Lars, ne?
Wir hatten jetzt in mehreren Projekten jetzt schon mal diese Kostenthematik besprochen mit den Fachplanern der Gebäudeautomation und mit dem Bauherrn. Das ist total unterschiedlich. Da gibt es anscheinend Zähler, Warmwasserzähler, der Porsche und irgendein Billigfahrzeug. Da kostet ein Zähler, der Porsche kostet dann ein paar tausend Euro, ein einziger Zähler. Und dann gibt es wohl auch Zähler, die kosten weniger als 1000 Euro. Also ich könnte mir jetzt, also je nachdem, wie viel Zähler ich auch einbaue, ne, ob ich jetzt dann wirklich jede einzelne Lüftungsanlage zähle oder alle Lüftungsanlagen zusammen einzähle, ist das eine Spannweite.
Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich sag mal, das ist ja irgendwie ein Relevanzthema. Das wird ja sowieso in jedem Projekt ja auch kommen. Ne? Also das ist ja, ich sehe sie ja schon vor mir, die Bauherren oder Projektsteuer, die sagen, über was reden wir denn hier? Ja, das ist doch die Frage, die, ne, was ist es denn? Es hängt ja auch vom Standard ab, weiß ich auch. Ne? Also manche wollen ja aus Eigenbedarf ein Monitoring haben und fragen, muss ich jetzt noch mehr machen, als ich sowieso will? Ich weiß, die Problematik gibt's auch, die haben wir ja überall auch. Ne? Aber kann man es nicht irgendwie doch 10%? Ist das zu viel?
Wenn du von Automatisierung sprichst, ich meine, mein Bauchgefühl wäre, ist vielleicht im 1%-Bereich. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist 10% eines Gebäudes, sondern im 1%-Bereich. Mhm. Und es hängt auch davon ab, ob man es in der Planung implementiert oder nachrüsten muss. Mhm. Das ist auch wieder eine Frage, auch beim eigenen Gebäude hier stellt sich für mich die Frage, es ist irgendwann mal, vielleicht wird es bei dem Bestand, kann es auch mal teurer werden. Und da muss, man genau hingucken. Beispiel Beleuchtung. Steuerung. Wir haben hier, beziehungsweise Beleuchtungsmonitoring. Mhm. Wir haben hier Einzelplatzregelungen. Wir haben Einzelplatzleuchten, ne, mit 500 Lux für die Einzelplätze. Und die stehen da. So. Die sind an Stecker angeschlossen. Jetzt könnte ich sagen, ich kann das zentral, ne, einen Bereich monitoren, aber will ich das in Bereiche unterteilen, muss ich viel Arbeit reinstecken.
Ja, und vorher kommt ja noch die Frage, also ich weiß es jetzt hier nicht, ist das quasi Nutzerstrom oder nicht Nutzerstrom? Ist das überhaupt was zum Gebäude zählt oder nicht? Also ist das die Schreibtischlampe, mal ganz platt gesagt. Ich übertrage es jetzt, ne? Also jetzt ein bisschen weg von eurem Gebäude. Es gibt aber ja auch wie ein Projekt in Köln zum Beispiel, wo es nur diese Schreibtisch über Kopfleuchten gibt und nur eine Minimalgrundbeleuchtung im Hintergrund. Ich denke jetzt an den Hörer, der denkt, das ist sowieso ein neues Gebiet für mich, Gebäude, Automation, Monitoring, okay, aber mal so eine Hausnummer.
Es geht nicht nur um die Kosten, sondern wir sollen vielleicht von Anfang an mal in die Zieldefinition gehen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen null Emissionshaus haben. Wir haben gerade schon adressiert die 5%. Also was ist mein Bilanzhebel? Ich will vor allen Dingen Energieströme bilanzieren, darüber visualisieren und damit auch Qualitäten bekommen. Und dort, wo ich große Hebel habe, auch über das Monitoring, das ich optimieren, also analysieren kann und optimieren kann, da setze ich natürlich auch ein relativ engmaschiges Zählerkonzept ein, weil ich dann ja einzeln nachjustieren kann. Das mache ich beispielsweise bei Photovoltaikanlagen. Na, da kann ich ein Einzelmonitoring der einzelnen Platte machen. Manchmal ist es sinngebend, wenn ich Teilverschattungselemente habe, und manchmal brauche ich das gar nicht, weil ich eine freie Fläche habe und gar nicht das Einzelmodul mitbewerten muss, weil wir müssen ja auch überlegen, jede Technik, die wir einsetzen, jedes Zählerkonzept, können wir einmal die Range dessen, was es kostet, aber wir haben auch natürlich ein Fehlerpotenzial, was wir analysieren. Also was wollen wir erreichen und wie können wir möglichst einfach diese Zielerreichung erreichen? Also auch wenig Technik, Low-Tech und Low-Budget realisieren, das reicht manchmal auch, wenn ich an der richtigen Stelle weiß, wie viel ich brauche, und das muss ich nur übersetzen können. Und wenn ich natürlich eine komplexe Anlagentechnik, ich denke an Labore oder Ähnliches, wo wir auch Prozesse mit realisieren können, da wollen wir vielleicht genau hineingehen, weil wir dann vielleicht auch abrufen können, wann brauchen wir welche Energie. Und wir haben doch ein Problem, und das ist der fluktuierende Energiebezug aus den erneuerbaren Energien. Ich erzeuge jetzt Strom und muss ihn jetzt verbrauchen. Jeder Umwandlungsprozess, jeder Speicherung bedeutet doch wieder Verluste. Also will ich doch mit der Energie, die ich am Gebäude erzeugen kann, weil das ist doch die Voraussetzung des Null-Emissionsgebäude, möglichst mein Gebäude versorgen. Und da müssen wir das erweitern. Und da müssen wir das richtige Zählerkonzept, und da müssen wir sensibilisieren. Die Nutzer sensibilisieren, auch das Interface aufzeigen, wie können wir Energie einsparen, Suffizienzverhaltensänderungen, und dann kommen wir doch im Grunde genommen in die Zielsetzung. Wir haben häufig das Problem, dass der Detaillierungsgrad zu groß wird und dass wir uns dann verlieren im System und eigentlich gar nicht mehr das berücksichtigen, was wir brauchen. Das ist das Problem, wenn man in der Simulation ist. Man sitzt vor 16, 17, 20 Zoll, simuliert, geht immer noch und noch ein Stück, und eigentlich verändere ich gar nichts mehr am Endergebnis. Und da brauchen wir ein gesundes, da brauchen wir auch ein Learning, eine Lernkurve, und da ist jedes Gebäude unterschiedlich, und das ist doch das, was wir als Ingenieure und Ingenieurinnen am Ende des Tages planen dürfen.
Trotzdem, sorry, ich bin jetzt trotzdem mal böse. Trotzdem bin ich jetzt erstmal der Kunde und ich sage, das klingt alles super, Herr Klitzke. Das ist alles ganz toll, aber von was reden wir denn jetzt hier?
Wir müssen da anders rangehen. Wir können nicht über einen Invest. Ich kann das jetzt zum Beispiel nur mal ein Beispiel. Dieses Gebäude hier, in dem wir uns gerade befinden, teures Gebäude. Aber ein Invest in das Monitoring war vielleicht 20.000 Euro. Nach einem Jahr Einsparung 20.000 Euro an Energiekosten. Das heißt, eine Amortisationszeit, darüber können wir sprechen. Ein Jahr oder lass es 2 Jahre sein. Das ist sehr häufig so.
Ja, aber Entschuldigung, also ich bin jetzt ein bisschen, ich piesacke mal ein bisschen. Um Amortisation sagen zu können, brauche ich aber die 2 Zahlen. Ja, also will ich ja, es ist ja logisch, ne? Also ich bin Eigentümer, ich komme sogar auf Carpus zu und sage immer, ich habe hier so ein Haus, ich will da was verbessern. Könnt ihr mir denn bitte ein Konzept entwickeln, wo ich jetzt was sparen kann? Könnt ihr mir mal ein Angebot machen? So, das ist ja die Frage, ne? Und da geht's ja erstmal natürlich um euren Aufwand, und ich frage gar nicht nach Amortisation. Ich sage erstmal nur, was ist denn so der erste Aufschlag? Da will ich jetzt kein Angebot, keine Eurozahl jetzt hören. Aber natürlich muss am Ende dieses Prozesses, könnt ihr mir natürlich naheliegenderweise sagen, was das Potenzial wäre, sagen wir mal, anhand einer theoretischen Abschätzung vielleicht in dem ersten groben Schritt mal. Und dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, wenn ich es genauer wissen muss, dann muss ich jetzt auch monitoren. Und du musst übrigens sowieso monitoren. Und jetzt brauchen wir halt noch eine weitere Fachplanungsdisziplin, jetzt von der Energieplanung abgesehen, brauche ich auch noch TGA und so weiter, damit ich da was sagen kann. Trotzdem brauche ich dann irgendwann ja mal eine Zahl. Also ich kann ja, die Kunden werden ja eher selten sein, die sagen, ich verstehe das, dass das total komplex ist, wir machen das jetzt einfach mal. Die mag es auch geben, die sagen, ja, ist egal, ich baue jetzt hier einen Leuchtturm. Also das ist ja auch ein Problem. Abgesehen, ne, ich bin jetzt nicht bewusst nicht auf der technischen Ebene. Weil natürlich ist dann sofort, hast du recht, Lars, habt ihr alle recht, dass es natürlich um die tiefhängenden Früchte geht, wie es so schön heißt, und dass ich das natürlich dann auch vielleicht feingliedriger monitoren muss und so weiter und so fort. dass das nicht immer geht, dass ich mal so schreibe. Also das ist dann das Einzelprojekt logischerweise. Aber ist das denn, also ich muss ja irgendwie über diese Hürde drüber springen. Sonst habe ich ja irgendwie einen Kurzschluss. Sonst beauftragt mich ja irgendwie gar keiner.
Ich finde das super schwierig. Wir haben einen Kunden, den berate ich jetzt seit 12 Jahren zum Thema Energieaudit. Ich sage, seit 12 Jahren macht ein Energiemonitoring, richtet das ein. Dieses Jahr war es wieder so, da steht dann drin, Zähler sparen keine Energie, werden nicht installiert. Punkt. Das ist dann die Begründung, warum keine Zähler installiert werden. Wo ich dann denke so, geht's noch? Wir können da nur mit Beispielen kommen. Also Beispiel Campus Jülich der Fachhochschule Aachen ist ein Campus für 2000 Studierende, unter anderem der Biotechnologie. Das heißt, wir haben viele Labore. Da ich leider Zahlen mir nicht merken kann, kann ich jetzt nicht sagen, so und so viele Labore. Aber wir haben 6 Lüftungszentralen. Wir haben Räume, die mit 8-fachem Luftwechsel betrieben werden. Und wir haben die letzten 2 Jahre ein ganz einfaches Energiemonitoring-System aufgesetzt. Ich würde mal schätzen, Kosten für Zähler vielleicht 20.000 Euro für diese 6 Lüftungszentralen mit insgesamt vielleicht 20 Wärmemengenzählern. Also es gab alles schon Zähler, aber wir haben sie auslesbar gemacht. Wir haben mit Grafana ein ganz einfaches Monitoring gemacht, kann man sich angucken. Und wir haben dann mit Manpower, da würde ich mal sagen, war es wahrscheinlich eine Person für ein Jahr, die sich damit beschäftigt hat. Also in Summe waren natürlich mehrere und nie die ganze Zeit. Haben wir es geschafft, den Wärmebedarf des Gebäudes um 38% zu reduzieren. Und zwar sind das 1500 Megawattstunden Gas, die wir reduziert haben. Das Gebäude ist seit 12 Jahren in Betrieb. Wir hätten seit 12 Jahren mit diesem niedrigen Energiebedarf leben können. Und wenn ich jetzt mal sage, was kosten denn 1500 Megawattstunden, dann bin ich da in dem Bereich, dass sich das innerhalb von einem Jahr amortisiert. Mhm. Deshalb behaupte ich, dass alle Gebäude, die mit Lüftungsanlagen ausgerüstet sind, sich das innerhalb von 1 bis 2 Jahren, dieses Monitoring amortisiert, wenn ich es auswerte. Also auch inklusive Begleitung. Und klar, wenn jetzt du hast ja gefragt, wie gehen wir auf die Kunden zu? Wir können eigentlich nur argumentieren und sagen, Zähler kosten so und so viel. Wir fangen vielleicht mal mit wenig Zählern an, mit nur ein paar Zählern, die auch kostengünstig sind. Vielleicht müssten wir auch mal überlegen, ob man nicht sagt, man fängt mal mit so Zählern an, die wir da installieren, die wir auch auswerten und die wir nachher wieder mitnehmen. Weil okay, es gibt mittlerweile super Zähler, die ich einfach irgendwo dran klipse. Michael sagte ja eben, diese Lampe da am Schreibtisch. Ich kann natürlich auch sagen, ich hänge da einfach einen Energiezähler zwischen, den ich monitore nach außen hin. Schwierig ist tatsächlich das Thema Firewalls in Gebäuden und bei den Unternehmen, weil oft dann die IT beteiligt werden muss. Und wenn die IT der Unternehmen beteiligt werden muss, dann wird es oft richtig teuer.
Geht das nur um die Fernauslese oder ist das auch bei der Speicherung?
Ja, das geht sogar intern. Also teilweise, okay, weil die Unternehmen ja mittlerweile sehr, sehr stark von außen angegriffen werden, ist die IT-Sicherheit, wird die immer höher. Und dementsprechend ist es auch im Unternehmen so, dass die sagen, wir dürfen gar nichts installieren. Wir brauchen immer unsere IT-Abteilung und die kostet dann natürlich schon. Deshalb kann es dann sein, dass es sich dann nach 2 Jahren amortisiert.
Also das Mitdenken, und das ist ja genau das, irgendwie wollte ich ja auch dahin. Ne? Also es gibt nicht die Zahl. Ja, das ist ja aber trotzdem erstmal ganz konventionell ja die Frage. Es ist ja ein klassischer Planungsprozess eigentlich. Ne? Also es ist ja von dem ersten Kennenlernen, Akquisegespräch, der vielleicht noch nichts kostet, über dann das erste Angebot, dass man sagt, ich beschäftige mich jetzt mal grob mit den Komponenten, ich erfasse die, ich gucke mal, was überhaupt da ist an Bestandsunterlagen, an Revisionsunterlagen und so weiter. Und dann entwickelt sich das stufenweise, genauso wie du sagtest. Und das ist natürlich, je mehr Zahlen und Daten man ja hat, also ich bin fest davon überzeugt, wenn wir jetzt in 5 Jahren nochmal über das gleiche Thema reden, wird das alles sehr viel entspannter sein und dann könnt ihr mir Zahlen nennen, da bin ich auch sicher. Und das ist jetzt halt die Übergangszeit. Und für Übergangszeiten gilt natürlich immer, wer zuerst innovativ in dem Segment unterwegs ist, dem geht es erstmal gut, in Anführungsstrichen, bevor es dann in die Breite geht. Und das ist ja so eine Zahl, dass man sagt, wenn ich eine Lüftungsanlage habe, steckt da sehr viel Potenzial drin. Wir waren in Ostfriesland, Lars, du und ich, und haben uns da Gebäude der Sparkasse angeschaut. Und wenn es einen Schalter gegeben hätte, hätten wir quasi von jetzt auf gleich schon 40.000 Kilowattstunden sparen können pro Jahr, weil da irgendeine doofe Umwälzpumpe lief. 24/7, 365 Tage. Das heißt, so wird das ja stufenweise erfolgen. Das heißt, Lüftungsanlage haben sehr großes Potenzial. natürlich Laborgebäude mit einem hohen Luftwechsel natürlich nochmal sehr viel mehr, weil es ja auch Außenluft ist und nicht, ne, Wärmerückgewinnung sehr begrenzt ist und so weiter. Und man muss es iterativ angehen und natürlich am besten sich da einen kompetenten Partner suchen, logisch, der die ganzen Prozesse auch abdeckt. Und vielleicht wäre es, ich finde das ganz spannend zu sagen, ihr habt einen eigenen Monitor-Köfferchen, das wird mehr als ein Koffer sein, ist schon klar, aber dass da eben ihr den Invest quasi wegnehmt und ihr das quasi über eine Jahresmiete quasi in das Honorar mit einrechnet, dann habt ihr euer eigenes System, baut vielleicht euer eigenes WLAN auf und habt es vielleicht dann mit der IT-Abteilung auch einfacher, weil ihr euch nicht irgendwie in das Büronetz reinklinken müsst. Fände ich gar nicht, klingt gar nicht so doof in Anführungsstrichen. Und man braucht auch natürlich da erstmal einen Partner weniger beim Projekt, der es langsamer machen könnte. Alles geklärt, ne? Hier sind gerade große Zufriedenheit.
Einen Punkt wollte ich nochmal machen, und zwar steht im GEG ja drin, dass bis Ende diesen Jahres müsst ihr für alle Bestandsgebäude größer 290 kW Heiz- oder Kühlleistung, müsst ihr diese digitale Energieüberwachungstechnik nachgerüstet werden. Das ist ein gigantischer Aufwand. Mhm.
Und nicht viel Zeit.
Und keine Zeit mehr.
Und absolut unrealistisch, aus meiner Sicht. Ne? Also das ist dann natürlich auch wieder so eine Frage, ne, dieser Umsetzbarkeit, technisch machbar, aber was ist, wenn ich gar keinen Krieger am Markt, der mir das anbietet?
Und dann fehlt noch was.
Spannung?
Genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich wie geht man daran? Es nützt mir ja nichts, ich drück's mal so aus. Es war immer schon so, dass wir es immer schon ein Monitoring auch gesagt haben, wir können das auch begleiten. Manchmal oder meistens war es der Bauer, der sagte, ja, ihr stellt uns doch ein Gebäude hin, ist doch fertig, soll doch laufen. Darum geht's nicht. Es ist wie, ich vergleiche es mal mit dem Autofahren. Du kriegst ein Auto und du fährst erstmal mit 9 Litern. Du kannst es aber reduzieren auf 7. Mit der Fahrweise. Dafür musst du so ein paar Sachen wissen. Und das ist, dieses Monitoring hilft dir quasi, den Energiefluss in einem Gebäude transparent zu machen.
Das ist der erste Schritt. Das
ist der erste Schritt. Genau. Und dann muss es analysiert werden.
Und deswegen, der ist erstmal so, wie du eben sagtest, ja. Zähler allein spart keine Energie. Ne? Aber es ist der erste Schritt. Ich brauche auch erstmal einen Zähler. Aber dann brauche ich eben...
Dann muss ich meine Maßnahmen daraus ableiten können. Und idealerweise läuft es dann nochmal, um diesen Punkt nochmal aufzugreifen, dann so, dass ich sage, es gibt bestimmte Einzelmaßnahmen, die kosten das und die bringen dir aber das. Und dann kann ich die Einzelmaßnahmen bewerten in Richtung Wirtschaftlichkeit als Beispiel.
Das ist ja die Idee des digitalen Zwillings dahinter, ne? Und das ist, ja, wissen wir alle wahrscheinlich, der deutlich höhere Kostenfaktor. Dann die personelle Begleitung, der digitale Zwilling. So ein schöner Begriff für was ganz Großes. Und dann die Folgen daraus abzuleiten. Das ist dann der zweite Schritt eigentlich, ne? Die Begleitung des Monitorings. Natürlich mindestens wahrscheinlich über einen kompletten Jahreszyklus. Mindestens, würde ich sagen.
Ich glaube, wir brauchen da auch ganz viel Weiterbildung in dem Bereich. Also genauso wie es jetzt gerade viele Angebote gibt. Wir erklären das Gebäudeenergiegesetz. Also was wir auch mit diesem Podcast hier versuchen. Geht es genauso darum, dass man dann demnächst sagt, wie installiere ich denn so einen Zähler? Was gibt's denn an Zählern? Also ich glaube, dass da auch nochmal ein großer Markt ist und wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit so einiges kommt. Also wir haben immer den Vorteil hier, dass wir eigentlich ja alle Gewerke im Haus haben und eben zu unseren Kollegen und Kolleginnen gehen können und sagen können, erklär mir doch mal, wie das geht. Und vielleicht dann auch sagt, was kostet denn der günstigste Zähler? Was ist die Minimalanforderung? Aber ich selber würde es mir jetzt auch nicht zutrauen, irgendwo einen Kunden zu beraten, zu sagen, bau genau die Zähler an die und die Stelle und werte die so und so aus.
Nee, wir brauchen ein systemisches Verständnis vom Gebäude und vom Nutzer. Und das muss gelehrt werden, das muss in der Ausbildung gelehrt werden, das muss vielleicht auch in Lehre und Forschung integriert werden, aber das muss natürlich am Ende des Tages auch in die Handwerker denn hineingegeben werden, weil irgendjemand muss es installieren und irgendjemand muss die Datenpunkte programmieren. Also wir haben wie immer einen Prozess und wir müssen diesen Prozess optimieren und dafür müssen wir die Prozessschritte kennen und dort, wo vielleicht auch die Hebel und die Meilensteine gesetzt werden. Aber im Grunde genommen haben wir doch schon den Intelligenz über den digitalen Zwilling und dort, wo wir jetzt noch unsichere Randparametrierungen haben, müssen wir sichere Randparametrierungen haben. Das heißt, wir müssen auch eine Lernkurve ansetzen und wir müssen aus jetzt dem nachträglichen Monitoring auch die Daten nehmen, um dann auch zum Beispiel eine KI, dass wir dann selbstlernende Prozesse haben und die müssen wieder überwacht werden, dass wir also auch dort einsetzen können, wo wir vielleicht Fehlentwicklungen haben. Und das ist das, was wir im Grunde genommen mit in den Planungsprozess integrieren. Und ich fand das Beispiel so gut aus Jülich. Das Gebäude ist 12 Jahre alt. Also heißt, wir reden von 2012. Da hatten wir da schon das EPDM-Mandat 2010, wo wir gerade raus zitiert haben. Und jetzt kriegen wir aus diesem relativ neuen Gebäude, ich würde es noch unter Neubau fast verorten, haben wir auf einmal ein Einsparpotenzial von 38%. Also haben wir doch eine Aufgabe als Planer, hier schon frühzeitig diese Prozesse mit zu berücksichtigen. Und es sind Potenziale da, die gar nicht viel kosten. Und die Frage der Kosten der Anfangsinvestition ist ja richtig, dass wir die stellen. Aber vielleicht dürfen wir uns die Frage stellen, was kostet es, wenn wir es nicht von Anfang an mitplanen, sondern nachträglich integrieren?
Das ist ja genau, also ich kann das immer behaupten, ne, das war jetzt sowieso mein Ziel bei der Frage, aber das ist es aber ja eigentlich. Ne? Und das ist eben das andere oder der Unterschied, wenn ich jetzt über Dämmmaßnahmen spreche. Das ist genau der Unterschied. Und viele gehen aber auch noch, glaube ich, so damit um, als wenn man die Frage stellt, okay, Bestandsgebäude, nachträgliches Dämmen, lohnt sich das? Ja, da bin ich nämlich sehr schnell bei, was kostet das? Und dann kann ich über einen Quadratmeter, kann ich schon mal relativ grob rechnen, was mir das an Einsparung erbringt. Das funktioniert hier halt nicht, ne? Nicht, also es mag sein, dass es punktuell funktioniert, aber im Großen und Ganzen funktioniert das eben nicht. Ich würde gern, es ist ein sehr komplexes Thema. Also wir haben Monitoring und natürlich diesen digitalen Zwilling, jetzt verspreche ich mich auch schon. Die gehören aber ja zusammen. Das haben wir jetzt irgendwie rüberbringen können, denke ich, hoffe ich. Jetzt hattest du ein Thema aufgemacht oder ihr beide eigentlich. Erstens dieser knappe Zeitstrahl und zweitens der sowieso schon existierende Fachkräftemangel. Und drittens kommt jetzt hier, entsteht jetzt irgendwie, ja, was entsteht hier? Eine Erweiterung eines Berufsbildes? Wer macht das denn überhaupt? Es ist so, ich erinnere mich an meine allererste Zeit mit der 18599, da habe ich mich gefragt, warum macht das denn der TGA-Planer nicht mit oder die TGA-Planerin? Ich muss so viel Sachen von dem wissen, warum macht ihr das denn nicht? Warum muss ich, doofer Bauphysiker in Anführungsstrichen, solche großen Wissen über Anlagentechnik haben? Also wer ist das hier eigentlich? Wen adressieren wir hier klassischerweise? Ist das die Energieberatende? Ist das Bauphysik? Ist das noch mehr? Ist das vielleicht sogar Architektur erstmal als Objektplanende, die erste Ansprechpartner sind? Ist das ein komplett neues Berufsbild? Das ist natürlich auch jetzt wieder, ja, jeder denkt jetzt an Projekte wieder und wer da passen könnte. Aber wer ist das eigentlich? Wenn das bis, sag mal, wenn ich bis Jahresende verpflichtet werde, was zu monitoren oder zu installieren erstmal, dann sollte ich das ja schon mit Konzept tun und nicht einfach irgendwelche Zähler bei Konrad bestellen und die dann da an irgendwelche Leitungen klipsen. Das heißt, da brauche ich ja schon jemanden, der mich dann in dieser Erstphase berät. Wer ist das denn eigentlich? Sind das die Energieberatenden für Nichtwohngebäude? Die haben wir ja schon. Nicht viele, aber wir haben ja schon welche. Sind die das?
Die Frage ist immer, in der Energieberatung halt ja häufig, dass ich eine Gesamtbilanz erstelle. Also ob ich überhaupt in diesen Teilschritt so tief verankert bin mit der Grundausbildung, die ich mitbringe, das hängt stark davon an, aus welchem Ausbildungsgrad ich komme. Also bin ich in der Gebäudeautomation groß geworden, in der Systemelektronik. Das sind ja erstmal das Grundverständnis für das Zähler. Also wir sprechen über einen Zähler, aber was kann ein Zähler? Wir haben ja gerade schon die Kostenunterschiede festgestellt und auch rechne ich auf ein Zehntel, auf ein Hundertstel, auf ein Tausendstel. Was brauche ich denn eigentlich von dem Zähler, wie weit darf ich denn Messabweichungen haben und was will ich eigentlich draußen vor Ort messen und wie kriege ich das Messergebnis zu dem, der es dann am Ende des Tages auch noch ausliest, das analysiert und dann optimiert. Also ist das alles in einer Person oder wer montiert, wer entscheidet, welches Zählerkonzept eingesetzt wird und wie kriege ich die Argumentationsketten im Grunde mit aufgestellt. Also ich kriege gar keinen richtigen Beruf gefasst, weil ich ja doch ein tieferes Verständnis haben muss über Energieströmungen.
So, also Energieberater, Nichtwohngebäude, schwierig, wie sieht's aus? TGA oder Bauphysik oder Architekt? Ich habe jetzt nochmal die Seite der Präsentation aufgemacht, da steht oben Renovierungspass, Sanierungsfahrplan. Da ist ja auch noch das Gebäude mit adressiert als Bausubstanz, die haben wir ja auch noch. Ne? Also das ist ja nochmal eine gesamte, muss es dann die Objektplanung nicht sein als koordinierende Instanz oder ist das schon zu groß gegriffen? Macht sich so eine gewisse Müdigkeit breit, ist jetzt so die Regieanweisung aus dem Off. Ratlosigkeit.
Es könnte Bauphysik Plus sein, was ich eben erzählt habe. Nein.
Aber also ist ja schon der Podcast, ne? das ist jetzt markenrechtlich geschützt. Schlauer, klar, da müssen wir es draus machen.
Nein, ich Es ist eine interessante Frage. Also ich pick mir mal einen aus der Planung raus, das DGA, Gebäudeautomation. So, natürlich, auch beim wir nennen das ja immer Leistungsphase nach der Fertigstellung, also wirklich eine Einpendeln von dem Gebäude, ist ja die Gebäudeautomation bei unseren Projekten immer mit drin. Sie sorgt dafür, dass die Systeme erstmal vernünftig laufen. Aber deswegen finde ich es ja auch so sinnvoll, sagen, über eine Heiz- und eine Kühlperiode lass mal laufen. Dann kannst du über dieses Jahr, kannst du nochmal optimieren. Das ist schon ein kleiner Unterschied zwischen, es muss, die Gebäudeautomation muss funktionieren. Wenn ich in einen Raum trete, muss es hell werden. Keine Ahnung. Das ist auch Gebäudeautomation. Das ist ein Teilbereich. Aber die energetische Verständnis dann kann auch jemand aus der GA haben. Aber ich glaube, es braucht einen, der ein bisschen drüber steht und sagt, so, der vielleicht das mehr analysiert und sagt, wenn ich daran schraube, dann kann es ja nur besser werden, dann kann ich das senken.
Dann wäre es aber wieder die Bauphysik, jetzt auch mal, also so wie ich die euch jetzt wahrnehme, Energie, vielleicht.
Du brauchst schon einen Energieberater, der sich reindenkt in dieses Thema Energie und Energiesenkung, der sich aber auch mit Gewerken auskennt.
Das ist aber neu, Entschuldigung Lars, ne? Also das ist neu. Das ist bis jetzt, selbst wenn wir ein Inbetriebnahmemanagement haben, das ist dann TGA-lastig, dann in meiner Wahrnehmung, jetzt auch mal ein bisschen Kapus verlassend, ne? Also so, aber dass die Bauphysik, Energieberatung da noch mit dabei ist im ersten Jahr danach, ist für mich neu, wird jetzt noch nicht irgendwie, habe ich jetzt so noch nicht in der breiten Masse wahrgenommen, ne? Aber es wäre ja eigentlich erforderlich dann in deinem Szenario.
Es ist für mich noch undefiniert, genau dieser Satz, das ist halt auch wieder ein Thema der Verantwortlichkeit. Ja, wir als Planer können das anbieten und sagen, wenn ihr das fertiggestellt habt, ihr müsst ja quasi, ne, auch über ein Jahr quasi über eine Heiz- und Kühlperiode monitoren. Wir können das machen. Ihr müsst aber nicht uns nehmen. Ihr könnt das auch einem Unabhängigen.
Naja, wir können es monitoren und wir können es
selber machen.
Und wir können es auswerten. Wir haben sowieso vielleicht eine Gebäudesimulation gemacht und wir speisen dann die Realdaten sozusagen mit ein. Und wir sind jetzt eigentlich die naheliegenden, auch wieder große Zustimmung als Kommentar.
Also ich glaube, es braucht sowas wie so ein Energiemanager für so ein Gebäude. Also ich habe jetzt gerade überlegt über Klimaschutzmanagement. Es funktioniert nicht, wenn ich nur monitore oder wenn ich sage, wir von Carpus würden das Monitoring machen und Sachen auswerten, sondern wir brauchen ja auch den Nutzer, der uns sagt, es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu stickig oder ich fühle mich wohl. Und deshalb glaube ich, dass es kein wirkliches Berufsbild ist, wo ich jetzt sage, okay, wenn du Bauphysik studierst, dann kannst du das machen, sondern das braucht auch die Fähigkeit, aus Menschen rauszukitzeln, was sie denn eigentlich empfinden. Und wer weiß denn, also man kann ja sagen, ich fühle mich hier wohl, aber ob es jetzt hier gerade kalt ist oder warm oder warum ich mich an dem Platz nicht wohlfühle, weil es vielleicht daneben das Fenster ist oder davor dann die kalte Luft von der Lüftung hochgeblasen wird, das ist ja was ich erstmal erfahren muss. Also deshalb glaube ich, ist es nicht eine Person, sondern es ist eine Kombination und ich müsste wahrscheinlich auch sagen, ich brauche beim Monitoring, aber auch eben Mitarbeitende aus dem Gebäude, die da sind.
Das ist auch Monitoring.
Das ist auch Monitoring, genau. Also wir haben es in Jülich halt erreicht, indem wir gesagt haben, wir informieren die Nutzer über die Maßnahmen, sagen, wir reduzieren die Temperaturen, wenn es euch zu kalt wird, meldet euch bitte. Und das war dann eine Kombination aus Nutzer, aus Haustechnik, aus einem Studierenden, der rumgegangen ist, der geguckt hat, wie werden die Räume eigentlich genutzt und eben auch aus Leuten, die einfach nur wilde Ideen in den Raum geworfen haben. Und dann haben wir uns natürlich noch die Werte angeguckt. Also das war so ein Team von 4, 5 Leuten.
Eine Frage dazu, Lars. Wer hat das koordiniert?
Okay, das kam eigentlich von uns, von 2 Professoren, die gesagt haben, wir haben hier ein Gebäude, was irgendwann mal Null-Energie-Gebäude werden soll oder zumindest CO2-neutral betrieben. Momentan gibt es einen Gaskessel. Dann kam das Thema, ne, wir müssen Gas sparen und unsere Haustechnik und auch die Verwaltung war damit überfordert, weil wir viel zu viele Gebäude haben und viel zu wenig Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, also es war wirklich eine intrinsische Motivation.
Aber diese Funktion, also diese Koordination und diese Funktion der Koordination, die brauche ich ja dafür. Sobald ich mehr als 2 Beteiligte habe, brauche ich irgendwie eine Koordination. Und da sitzen ja ganz viele, ne? Also ich denke direkt irgendwie Mitarbeiterbefragung, Betriebsrat. zum Beispiel. Ne? Dann Datenschutzfragen müssen irgendwie thematisiert werden, jetzt auch in größeren Unternehmen mit Sicherheit. Dann haben wir die IT, wir haben den Gebäudebetrieb vielleicht als eigene Abteilung schon im Haus und so weiter. Also da sitzen ja locker dann relativ schnell bis an die 10 Disziplinen in regelmäßigen Abständen zusammen und reden über was. Und das muss ja einer koordinieren. Und ich denke auch nicht, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, da erweitere ich jetzt das Berufsbild XY um noch so einen kleinen Baustein, sondern da entwickelt sich jetzt, muss sich entwickeln, also da entwickelt sich ein Betätigungsfeld, ist jetzt da eigentlich. Und mir zumindest entsteht jetzt auch ein etwas genaueres Bild darüber, aus dem Gespräch schon. Und überall, wo ein Geschäftsfeld entsteht, entstehen natürlich auch Anbietende für diese koordinativen Aufgaben, aber auch für die Beteiligten. Also dann Energiemonitoring, Energiedesign, Simulation natürlich auch. Als kann ja eine Person sein, können aber auch zwei sein. Wir haben die Nutzer, das heißt, da wird es wahrscheinlich auch naheliegenderweise vielleicht über irgendwelche digitalen Fragebögen funktionieren. Oder aktiv die Leute ansprechen. Das heißt, wir haben so eine Arbeitsergonomie noch mit drin. Im Hochschulkontext weiß ich jetzt nicht, wo man das findet. In Maastricht, glaube ich, gibt es das auf jeden Fall, Arbeitspsychologie. Also da entsteht ja was Buntes, was man braucht, wenn man wirklich was Gutes, Ganzheitliches, Nachhaltiges erreichen will. Und Objektplanenden brauche ich auch. Also Architektur, wenn ich jetzt auch irgendwann was ausschreiben will, was koordinieren will, was bauleiten möchte, über Bau überwachen möchte oder auch Gebäude, vom Gebäude her was verändern muss. Also auch da, also ich brauche eigentlich einen Generalplaner. Ich bräuchte eigentlich sowas wie Capus. Ja, ihr habt ja auch Kommunikation im Haus, ganz klar. Das ist jetzt nicht vielleicht das, was in deren Tätigkeitsbetreibung im Moment drinsteht. Die Leistungsphase 10 hinten, wenn man so will. Aber das wäre eigentlich das Gesamtpaket. Ne? Und noch Nutzerbefragung dazu. Spannend.
Absolut. Wir sehen, wir brauchen einen Kybernetiker, eine Kybernetikerin, einen Steuermann, der im Grunde genommen alle Prozesse steuert. Und wir brauchen einen Kümmerer, der sich von Anfang bis zum Ende um das Gebäude kümmert, dass er die entsprechenden Fachplanenden an den Tisch holt.
Ein Hausmeister.
Und, genau. Und den Hausmeister wollte ich gerade in Friedrichpalast in Berlin. Gebäude automatisiert von vorne bis hinten und dann braucht es aber denjenigen, der das Gebäude kennt. Also wenn ich immer nur aus der Plansicht etwas plane, dann weiß ich vielleicht nicht und berücksichtige das nicht, die Tür geht auf und hinter der Tür ist dann der Präsenzmelder. Dann hat der Präsenzmelder seine Funktion nicht. Aber Hausmeister, Facility Management, die kennen das Gebäude, die kennen das Nutzerverhalten. Wenn wir sagen, wir setzen selbstlernende Automationen ein und der Herr Müller kommt morgens immer um 8 und geht um 17 Uhr, dann mag das ein selbstlernender Prozess sein. Wenn aber nach dem Herrn Müller dann der Herr Meier kommt oder die Frau Meier kommt, dann geht der Prozess ja weiter. Und das können häufig das Facility Management, die Hausmeister mitnehmen. Also brauchen wir doch wieder den runden Tisch, weil es eine integrale, interdisziplinäre Planleistung ist, die dann einer koordinieren muss.
Wir sind alle überzeugt, das auf jeden Fall. Ich sehe aber trotzdem die Fragen kommen. Ne? Also wir werden sie heute nicht klären. Ich glaube auch, dass die zuständigen Ämter damit überfordert sind, allein zeitlich. Auch die müsste man schulen in der Hinsicht. Na, es ist viel oft der Begriff, wir müssen da sinnvoll mit umgehen, wir müssen ingenieurmäßiges Vorgehen. Also irgendwann muss aber einer auch sagen, jawohl, akzeptiere ich als Konzept. Oder auch, jetzt haben wir gar nicht thematisiert, diese Ausnahmetatbestände, technisch nicht machbar, ist eigentlich nichts auf der Welt. Ich kann sogar, wenn ich will, auf dem Mars landen. Also werde ich auch irgendwie so ein doofes Gebäude monitoren können. Also was heißt technisch machbar oder nicht machbar? Was ist wirtschaftlich, was nicht? Das ist ja auch nicht definiert. Also auch da, jeder, der mal eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mal gemacht hat, weiß, ja, alles und nichts ist dazwischen. Und wer prüft das verantwortlich? Und das weiß ich auch noch. Ich habe die E-Mail auch noch, die ist jetzt mittlerweile, das muss ich rechnen, fast 20 Jahre alt, von dem Shoppingcenter in Stuttgart, die Auskunft der oberen Bauaufsicht, die da zuständig war für die Ausnahmen. Die sagen, für mich gibt es keine Unwirtschaftlichkeitstatbestände, war die Aussage des Sachbearbeitenden. Ja, das war alles wirtschaftlich in seiner Definition. Also das können wir hier auch nicht klären, aber wir können nur den Wunsch aussprechen und das ist ein hehrer Wunsch, glaube ich, dass da auch irgendwie Kompetenz entstehen muss, weil man braucht natürlich irgendwo dann Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf den zuständigen Stellen, die dann die Einhaltung überprüfen. Wir haben noch gar nicht so über Renovierungspässe gesprochen, wir sind aber auch jetzt hier schon eine Stunde 15 unterwegs. Die meisten sagen, ach, die Zeit vergeht. Die Zuhörenden sagen vielleicht, Reicht jetzt so langsam, aber das wäre sicherlich auch nochmal. Ich denke da immer an DGNB, ne? Also wir haben den Klimaschutzplan in der DGNB schon lange drin, auch für Sanierungsgebäude in der Systemvariante. Taucht da wieder auf, ne? Also wir sehen, alles, was gefördert wird, was besonders ist, wird dann irgendwann gesetzliche Pflicht. Wir haben, was auch noch spannend werden wird, ist natürlich das ganze Thema Ressourcen, Ressourcenpass, also Materialitäten, Rückbaufähigkeit, Zirkularitätsgrad. Ja, wo ich hier unten das interessante Intelligenzfähigkeitsindikator, ja, also dieser neue Begriff Gebäude und Intelligenz, ja, ich bin gespannt, also ich weiß nicht, wie der definiert ist, der Gebäude- oder der Intelligenzfähigkeitsindikator. Ich kenne den Zirkularitätsgrad eines Gebäudes mittlerweile auch als neuen Begriff. Das werden sehr, sehr spannende, sehr, sehr hohe Anforderungen darstellen, auch im Hause Karpus wird es da, glaube ich, auch was diesen Zirkularitätsgrad angeht, sehr viel diskutiert werden müssen oder wird schon diskutiert, weiß ich nicht. Es gibt immer mehr zu tun für immer weniger Leute, habe ich das Gefühl. Also es ist auch da nicht so, dass man da aus dem Vollen schöpft, was Mitarbeitende angeht, die Kompetenzen nicht besitzen können, die sich jetzt erst entwickeln werden. Also das ist mit dem Jahresende, mit dem Ziel. Da kann man nicht sagen, wie soll das gehen? Geht ja gar nicht. Ne? Also das ist ja, kontrolliert wahrscheinlich auch niemand. Ne? Das mag auch sein, dass das, wer soll das kontrollieren? Das ist ja auch noch nicht gesagt. Aber spannend, spannend, spannend. Ich weiß jetzt nicht, das müsstet ihr jetzt sagen, ihr habt so ein paar Fragen vorformuliert, ob wir irgendwas, also wir haben irgendwie gefühlt über alles und nichts geredet, wie das immer ist bei so einem komplexen Thema. Ist es denn, ich würde mal so ein bisschen in den Schluss so einschwenken, geht es denn in die richtige Richtung, wäre so eine Frage, EU-Gebäuderichtlinie, nehmen wir erstmal die raus, geht das in die richtige Richtung, die wir uns aus fachlicher, aus Klimaschutzsicht wünschen würden, abgesehen von Kleinigkeiten, ne, die jetzt irgendwie, wo Sachen nicht definiert sind, also im Großen und Ganzen, ist es zu viel, zu wenig?
Ja, ich kann mal antworten, ja, es geht in die richtige Richtung. Also wenn ich das rein mit einer immer schon, ich mache das seit 11 Jahren und energetischen Brille betrachte und wo gibt's Optimierungsbedarf, wie schaffen wir das weg von den fossilen CO2-Minimierung und so weiter und so fort, wie kriegen wir das hin, dann sind das die richtigen Schritte, muss man ganz klar sagen. Für uns als Planer, das haben wir schon gesagt, mal zusammenfassend, sind einige Sachen undefiniert, da müssen wir selber entscheiden. Das ist so ein bisschen unsere, wie wir gerade Kontakt, wir haben ja ständig Kontakt.
Es kann
Kontakt
auch nie alles definiert werden, ne? Also ein Gesetz, genau, was alles definiert, landet man bei über 1000 Seiten.
Und es kommt für meine Begriffe sogar relativ spät und sehr plötzlich. Also da ein bisschen mehr Vorlaufzeit und sauber. Wir haben gerade diskutiert über das Monitoring. Also mit einer Vorlaufzeit von 3 Jahren wäre es eleganter als mit einem Jahr, ne? Also, aber das sind alles gute Mittel, also es steht nichts Falsches geschrieben, aus meiner Sicht, erstmal.
Kann man
alles
da auch
sinnvolle Maßnahmen.
Ich ergänze das, ne? Also geht das in die richtige Richtung? Ja. Kann man als Planende damit umgehen, mit diesem Gesetz, dass man zumindest beraten kann? Also diese Sache mit den Behörden wird man irgendwie nicht lösen können, ne? Dass man Definitionslücken hat und ich habe keinen Ansprechpartner, der mir jetzt genau sagt, ja oder nein. Aber kann ich als Planende damit umgehen, mit dem Gesetz?
Ich kann damit umgehen.
Sinnvoll.
Ja. Ich kann damit auch sinnvoll umgehen. Ich habe da die wichtigsten Sachen, wende ich an. Und wir entscheiden eben schon diskutiert in verschiedenen Sachen ingenieurmäßig, mit einem gesunden Menschenverstand. Das ist wichtig. Vielleicht ein Blick in die Zukunft. Ich bin gespannt, weil wir eben das Thema Ökobilanz hatten. Was verändert sich für uns noch? Weil ist ja wieder ein neues Nachweisverfahren dann für uns. Wie sehen dann Gebäude aus? Es kann aber auch, das passiert, Beispiel auch EG40-Gebäude, was ja mal geplant war für 2025. Wir wissen momentan nicht, kommt das bei 2025? Kommt es? Wird das eingeführt? Eine nochmalige Verschärfung? Und das sind bei uns erstmal Planungsunsicherheiten. Ne?
Nee, die Definition haben wir eigentlich. Die Zieldefinition steht fest. Die Frage ist ja nur, welche Meilensteine. Also nehme ich jetzt EG 40 oder sage ich wirklich, die Definition der EU-Gebäuderichtlinie, ein Null-Emissionsgebäude darf an seinem Standort keine CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen verursachen. Ein Null-Emissionsgebäude muss sofern dies wirtschaftlich und technisch realisierbar ist, in der Lage sein, auf externe Signale zu reagieren und seinen Energieverbrauch bzw. seine Energieerzeugung oder Speicherung anzupassen. Und damit haben wir doch als Ingenieure und Ingenieurinnen alle Hebel, die wir brauchen, die Zieldefinition. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das in der Etappe? Ich würde mal die These in den Raum stellen, im Neubau eigentlich unproblematisch. Das, was wir wesentlich herausfordernder darstellen können, ist der Gebäudebestand. Mit dem müssen wir uns kümmern. Und da stehen wir doch im Grunde genommen vor einer Unbekannte. Also wenn ich Gebäude habe, die vor 12 Jahren erstellt worden sind, ich vielleicht eine Planungsgrundlage habe, aber gar nicht in das Gebäude hineinschauen kann und die Prozesse betrachten darf, muss ich mich doch damit auseinandersetzen. Ich hätte doch schon vor 12 Jahren damit anfangen können. Und da brauchen wir doch das Ordnungsrecht. Weil wenn ich vor 12 Jahren schon an den Investor appelliert habe, mach doch mal, oder 10 Jahre lang an dem Energieauditor sage, mach doch mal, braucht es doch irgendwann das Ordnungsrecht, was sagt, jetzt musst du machen. Und genau den Zustand haben wir doch im Grunde genommen.
Ja, dieses jetzt musst du machen ist tatsächlich bei dem einen Unternehmen, von dem ich eben gesprochen habe, bei denen, die dafür verantwortlich sind, total, also die sind damit total glücklich, weil sie sagen, jetzt müssen wir ja und könnt ihr uns noch bitte bitte unsere Geschäftsleitung erklären, dass wir jetzt ja müssen und dementsprechend können wir dann jetzt auch endlich. Also die sind ganz gut da oder sind da ganz gut drauf zu sprechen.
Nochmal die Ausgangsfrage. Ist das irgendwie einheitliche Meinung, EU-Gebäuderichtlinie, eine gute Sache? Bisschen plötzlich oder bisschen kurze Fristen? Gut, da könnte man sagen, ne? Man wusste ja schon sehr früh, wohin die Klimaschutzziele laufen. Also red dich nicht raus, ne? Lieber, ich bemühe immer das Beispiel mit dem eigenen, nein, mit fremden Kindern. Meine Kinder sind natürlich nicht davon betroffen, die zu spät für den Vokabeltest lernen, obwohl der Termin schon lange feststeht. Also da resultiert es ja raus, ne, dass man diese 2040er Marke eben hat und dann Meilensteine noch definieren muss. Aber an sich eine gute Sache. Darf man da gespannt sein, wie es in nationales Recht gegossen wird? Weil das ist natürlich jetzt so 1,5 Jahre bis Bundestagswahl, ist halt wieder so eine Sache, ne, die man hat das Thema ich nenne es mal so Heizungsgesetzes von Herrn Habeck. Wir haben eben drüber gesprochen, der arme Mensch, ja, macht was, aber egal. Man hat es noch nicht ganz verkraftet, man muss es jetzt in nationales Recht gießen, man wird gespannt sein.
Also ich glaube, wir müssten mal gucken und vielleicht Lars weiß das wahrscheinlich besser, ob das Gebäudeenergiegesetz nicht viele von diesen Themen, die jetzt in der EU-Gebäuderichtlinie drinstehen, sowieso schon enthält. Es verschärft es, glaube ich, nochmal und es setzt auch teilweise Zeiträume noch früher, ne? Also das Thema mit, wie lange darf ich eigentlich fossile Energieträger benutzen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es in Deutschland jetzt nochmal verschärft wird dagegen, weil also das ist eigentlich so meine Hoffnung oder auch mein Appell an die Politik, wenn jemand zuhört. Es ist schon echt was ordentlich Arbeit macht. Also auch allein das Gebäudeenergiegesetz und wenn ich jetzt die Gebäuderichtlinie noch dazu nehme, dann macht es noch mehr Arbeit. Aber wenn ich die nochmal verschärft anwenden würde, dann finde ich, ist es ein bisschen zu viel, weil dieser Lernprozess erstmal anfangen muss.
Der Zeitraum ist zu kurz.
Genau, der Zeitraum ist zu kurz. Und vielleicht kann ich in 10 Jahren sagen, okay, ich bin jetzt soweit, wir haben dieses Thema, wie ist das, Sanierungspläne oder sowas, wir haben da vielleicht auch Dinge, die ich von einem Gebäude aufs andere übertragen kann. Also ich habe schon Beispiele, wo ich Bestandsgebäude saniert habe und daraus gelernt. Aber ich persönlich würde zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wir lassen es lieber so, wie es jetzt ist. Und sollten in Deutschland dann auch nur das Minimum umsetzen, was in der Gebäuderichtlinie noch zusätzlich gefordert wird.
Und das, was auch geht, zeitlich, ne? Also es ist ja, man kann sich Sachen wünschen, aber ich muss es auch umsetzen können. Die Firmen, die Beratenden, die ausführenden Firmen müssen das alle umsetzen erstmal. Ja, ich darf mich bedanken. Ich fand es super interessant. Ich habe wieder was mitgenommen und mitgelernt. Und ich denke irgendwie so bei jedem zweiten Podcast, den wir machen, ach, das ist ein super, super Geschäftsmodell, da entsteht jetzt was. Und ich sitze an der Hochschule und mache nichts, in Anführungsstrichen. Aber man kann ja auch forschen dazu. Ich glaube, dass da auch viel Begleitforschungspotenzial ist. Auf jeden Fall diese Verschränkung auch mit dem Mitarbeitenden, Befragungen, da vielleicht, also wenn ich an die Behaglichkeitsnorm denke von Herrn Fanger, wann, 70er Jahre oder wann war die, passt die überhaupt noch, ja, habe ich nicht noch ein paar mehr Faktoren und so weiter, wäre spannend, ne, das begleitforschend zu begleiten letzten Endes. Ich darf mich bedanken bei dir, Lars, natürlich, aber auch bei, ich hoffe, Dieter Sammet. Ich habe es mir richtig gemerkt. Wir hatten eben das Thema Vornamen, hast du zwar gesagt, aber ich habe auch das Problem. Bei Michael Kuczynski, bei Isabel Kuppajans. Ich stelle alle Kontaktdaten, private und geschäftliche, in die Shownotes und darf alle Zuhörenden verabschieden mit den Worten, wenn sie Ideen, wenn sie Anregungen haben, dann schreiben sie uns. Kritik natürlich auch gerne, aber wir haben wieder nur positives Feedback bekommen. Alles andere lösche ich auch sofort. Insofern kommt das natürlich alles gefiltert erst an. Ja, ich wünsche allen einen erfolgreichen Start in diese EU-Gebäuderichtlinie, einen kreativen, sinnvollen, ingenieurmäßigen Umgang damit. An die Bauherren und Eigentümer die Aufforderung, sehen Sie es als Chance, viel Geld zu sparen. Nochmal die Zahlen der FH Aachen Jülich vor Augen haltend. Da steckt viel Potenzial drin und bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Und vielen lieben Dank nochmal an Carpus, dass wir hier wieder zu Gast sein durften. Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.